CropFam, Ausgabe Nummer 549. Wir schreiben den 30. Mai 2025. Mein Gast heute Abend ist Dr. Andreas Peglau. Und es geht um Marxismus. Und auch heute gibt es wie immer den CropCom, der Live-Chat. Einfach Fragen reintippen und vor allem im zweiten Teil der Sendung gebe ich die sehr gerne an meinen Live-Gast weiter. Und natürlich ist auch die Zoom-Session offen. Links finden sich auf der Startseite. Man kann direkt via Zoom einsteigen oder man kann auch in die Sendung hinein anrufen. Wenn man das mit einem Handy macht, einfach auf die Nummer klicken, die da aufgeht, wenn man auf das Telefonsymbol klickt. Und der Rest sollte eigentlich elektrisch gehen. Ja, bin gespannt auf eure Fragen. Und auch heute ist das Coverbild wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Matthias arbeitet seit mehr als 40 Jahren freiberuflich als Grafiker, Illustrator und Fotodesigner. Er gestaltet und produziert Videospots, computeranimierte Dokumentationen und so weiter und so fort. Und er ist vor allem auch bereit, seine reichhaltige Erfahrung zu teilen. Und mehr findet man zum Beispiel auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Matthias Töpfer, der Illustrator von CropFM. Doch heute wieder das Bild von ihm gestaltet. Wie immer bei solchen Themen wirklich super getroffen, das Ganze. Dann gab es eine Petition und es gibt eine Petition zum Erhalt der 12 Apostelzeche und zwar ist die von Ingrid Rosenmeier und Gerhard Radlmeier auf Open Petition veröffentlicht und gerichtet an den Bürgermeister, ich nehme an, von Klosterneuburg. Und Ziel ist der Erhalt der 12 Apostelzeche, und zwar zumindest im Zustand von Mai 2025, also vom aktuellen Zustand. Und sie soll natürlich auch weiterhin für Führungen der Allgemeinheit zugänglich bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt offiziell jemals zugänglich war für Führungen, aber ja. Und so weiter auch so gut. Von der drohenden Zuschüttung, von der da immer wieder gesprochen und auch gemailt wurde. Ich habe da Unmengen von Mails zu dem Thema bekommen. Also von der Zuschüttung dieser Zeche, die da drohen soll, kann aber vorerst überhaupt keine Rede sein, zumindest nicht nach meinen Informationen. Ende Mai, also jetzt fand lediglich eine Anhörung aufgrund einer Klage eines Nachbarn statt, bei der die Sachverständigen zwar vom Bau und aus der archäologischen Ecke einmal ihre Expertisen vertreten und verteidigen müssen. Also es geht auch darum, ob das eine Ausgrabungsstätte ist. Und es ist also jetzt keine Verhandlung im eigentlichen Sinne. Die Befugnisse der ermittelten Behörde sind, soweit ich weiß, reichen auch gar nicht so weit, dass da eine Zuschüttung, wäre ein unglaublicher Aufwand, angeordnet werden könnte. Und überhaupt ist der Inhalt der Petition teilweise fehlerhaft und stellenweise ungenau zitiert. So wurde mir eben zugetragen. Und es gab jedenfalls einige Mails bezüglich dieser und dann noch zumindest einer weiteren Petition, wobei beide Petitionen jetzt keine rechtlichen, sondern im höchsten Maße vielleicht oder höchstens vielleicht mediale Wirkungen haben könnten. Ja, inwieweit das jetzt in dieser Form zielführend ist, das sei einfach einmal dahingestellt. Ich habe es jetzt mal verlinkt. Wenn jemand diese Petition unterschreiben möchte, bitte, hier ist sie. Natürlich, wer es schon sehr schön, wenn dieser Ausgrabungsort weiterhin zugänglich bleibt. Ich persönlich muss da aber noch anmerken, teilweise halt ein bisschen unglücklich, dass da Veränderungen angebracht wurden, wie zum Beispiel der Fußboden, der komplett ausgetauscht wurde. Das war mir auch lang gar nicht so bewusst. Und andere Dinge, die dann angebracht wurden, um ein gewisses Narrativ halt auch da zu stützen. Aber okay. Wer die Sendungen mit Ingrid und Heinrich Kusch zu Geheime Unterwelt kennt, da haben wir ja sehr viel über die Zeche gesprochen. Vielleicht, wenn sie in diesem Jahr noch einmal zu Gast sind, was mich sehr freuen würde, sprechen wir auch dieses Thema an. Und ja, hier ist sie, die Petition zur Zeche. Und dann gab es den ersten Kornkreis der Saison 2025, erschienen bei The Gallops nahe Sutton Veny in Wiltshire natürlich. Er zeigt offenbar einen keltischen Knoten, einen Quaternary Knot mit einem eingearbeiteten Rechteck. Zumindest 2015 gab es da offenbar in Brasilien übrigens ein sehr ähnliches Design. Nun auch in Wiltshire, UK, sehr schön geworden. Wunderbarer Auftakt, wie ich finde, und ich freue mich auf alles Weitere. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem Gast Andreas Peglau und seiner wirklich sehr fundierten Kritik am Marxismus. Bin sehr gespannt. Andreas Peglau ist 1957 geboren, studierte klinische Psychologie an der Humboldt-Universität und war ab 1985 Redakteur beim Jugendradio DT64. Während der DDR-Wende gründete Andreas mit über 500 interessierten DDR-Bürgerinnen und Bürgern den Verein Ich e.V., unter anderem mit dem Ziel der Förderung der Psychoanalyse. 2008 erhielt er die Approbation als tiefenpsychologischer und psychoanalytischer Therapeut und praktiziert seitdem in Berlin. 2013 promovierte Andreas Peglau an der Berliner Charité zum Dr. Med mit dem Thema unpolitische Wissenschaft, Wilhelm Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus. Dazu gibt es natürlich auch Sendungen im Archiv. Die Recherche zu diesem Thema führte ihn auch zu einer kritischeren Perspektive auf die Psychoanalyse, aber auch am Marxismus hat er durchaus fundierte Kritik anzubieten. Und hier ist er bereits zum sechsten Mal mein Gast. Hallo Andreas.
Hallo.
Freut mich sehr, dass wir wieder mal sprechen können.
Ja, war mal Zeit.
War mal wieder Zeit. Genau. Du bist in der DDR aufgewachsen. Du hast in irgendeiner der vergangenen Sendungen auch einmal gesagt, dass du dich früher als dummrot bezeichnen würdest. Mhm. Gab es da einen bestimmten Moment, an den du dich jetzt erinnerst, der dir in Erinnerung geblieben ist, an dem dir so diese ersten Zweifel kamen, ob jetzt diese, sagen wir, Ideologie des Marxismus, die ja auch also in der DDR letztlich umgesetzt wurde in Form des Kommunismus, des Sozialismus, dass das jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, also von dieser Wandlung vom Dummroten unter Anführungszeichen zu dieser jetzt sehr fundierten Kritik am Marxismus?
Also wichtig ist ja, in der DDR wurde ja, wir haben zwar nicht das Kapital von Karl Marx irgendwie in der ersten Klasse gelesen, da muss man erst mal lesen lernen, aber der Marxismus sozusagen als Grund Weltanschauung zog sich natürlich durch die Schule, durch die Kultur, durch die Medien. Insofern habe ich ziemlich früh damit natürlich auch Kontakt gehabt und habe den also auch bald sehr interessant gefunden. Das ist jetzt die Frage, die du gestellt hast, ist, glaube ich, für mich gar nicht so leicht zu beantworten, weil erste Zweifel daran, dass alles irgendwie so perfekt läuft, wie es dargestellt wird, hatte ich sicher ziemlich früh. Aber ob das jetzt ein Zweifel am Marxismus war, da bin ich mir nicht so sicher. Es gab ja in der DDR ein Unterrichtsfach, das nannte sich Staatsbürgerkundeunterricht und war im Grunde so eine also doch gezieltere Ideologie, Weltanschauungsvermittlung. Und da hat mich schon auch beeindruckt, dass der Lehrer, der dafür zuständig war, viele von den Fragen, die wir so hatten, nicht oder in einer Weise beantwortet hat, die nicht so überzeugend waren. Aber das hätte damals bei mir nicht dazu geführt, dass ich die Sache irgendwie grundsätzlich angezweifelt hätte, sondern dann war eben der Lehrer nicht so toll, ja, und okay, und naja, dann gab es sicherlich in der Schule, im Studium sowieso dann auch Gründe, dann an dieser Weltanschauung einen gewissen Umfang zu zweifeln. Also habe ich dir ja schon, aber es ist ja schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, kann ich ruhig nochmal sagen. Ich habe an der Humboldt-Uni-Klinische Psychologie studiert und war mit 19 Mitglied der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, kurz SED geworden, hatte da auch Flausen im Kopf, was da auf mich zukommen würde, eben im Psychologiestudium, und habe irgendwie eine richtig tolle, eben auch marxistische Psychologie erwartet. Und da war doch sehr schnell für mich, eigentlich im ersten Studienjahr schon, irgendwie klar, Moment mal, hier fehlt aber was, hier stimmt irgendwie was nicht. Weil ich diese Psychologie, die wir da angeboten bekommen haben, eben doch als überhaupt nicht ausreichend empfunden habe, um mich, mein Leben, das Leben in der Gesellschaft der DDR, die Vergangenheit, die Zukunft oder was weiß ich zu erklären. Also irgendwie fehlte da was, und dieses, was da fehlte, bot sich dann eben auch im Studium ziemlich schnell an, also eine Ergänzungsmöglichkeit, nämlich die Psychoanalyse von Sigmund Freud. Ja, aber das war, glaube ich, mein erster, also da habe ich doch sehr angefangen zu zweifeln an der Vollständigkeit des Marxismus. Aber nicht etwa grundsätzlich daran, an seiner Geltung. Ich dachte, man müsste ihn mal dringend ergänzen, eben zum Beispiel um Sigmund Freud, später dann auch um Erich Fromm und Wilhelm Reich oder so. Ja, also es ging mir immer nur ums Ergänzen.
Okay, aber verstehe ich, es war einfach, dir ist halt aufgefallen, dass als Jugendlicher natürlich, dass über manche Dinge halt geschwiegen wurde oder die halt irgendwie versucht wurden, unter den Teppich zu kehren, so wie es halt überall passiert, aber es gab jetzt nicht diesen Moment, wo du dann gedacht hast, nein, also das geht ja gar nicht oder so, sondern...
Das geht gar nicht, habe ich erst 1990 gedacht, als es dann wirklich gar nicht mehr ging. Also, nee, ich bin schon die ganze Zeit mit dem DDR-Sozialismus und insofern ja auch mit dem Marxismus, so wie ich ihn verstanden habe, identifiziert geblieben. Es ist auch nicht so, dass ich den irgendwie heute zu 100% ablehne, um das mal gleich vorwegzunehmen, falls da jemand falsche Hoffnung hat. Nee, aber... es gab also so einen Moment gab's sicherlich nicht, aber weil du vorhin auch sagtest, hast mich ja selber zitiert, völlig korrekt, dass ich mich als naiv rot sozusagen irgendwie auch im Nachhinein wahrgenommen habe oder erinnere. Man muss aber auch dazu sagen, das hieß nicht, dass ich an allem oder dass ich an nichts gezweifelt hätte, was da war. Es war eher so, dass ich versucht habe, jedenfalls in Gedanken, in meinen Vorstellungen, linker, roter, kommunistischer zu sein, als die DDR eigentlich war. Ich habe immer wieder dann gedacht, na hallo, ihr habt doch gesagt, Marx hat doch gesagt, und dann müsste es hier doch anders sein. Und dann müssten wir hier zum Beispiel, steht ja im Statut der SED, auch berechtigt sein, Leute zu kritisieren, nämlich also ohne Ansehen der Partei, der Funktion oder der Stellung, ja. Und das habe ich dann öfter gemacht und habe dann eigentlich meistens ein paar auf die Fresse bekommen und bin ja auch 1988 fast aus der SED rausgeschmissen worden und aus dem DDR-Rundfunk, wo ich damals gearbeitet habe.
Wirklich?
Also, ja, wirklich. Ja.
Was war, warum?
Ja, weil ich, das passt eigentlich zu dem auch, weil ich eine Sendung gemacht habe, in der es um Vorbilder ging. Und in der, also wir hatten, ich habe Lebenshilfesendungen gemacht und in diesen Lebenshilfesendungen wurde versucht, immer wichtige Probleme anzusprechen, die junge Menschen, also unser Zielpublikum bei Jugendradio D64 auch hatte. Und da ging es eben in dem Fall um die von mir selbst ausgesuchte Thematik, brauchen wir ein Vorbild? Und da habe ich mit jungen Leuten drüber diskutiert und die haben in diesem Gespräch unter anderem gesagt, dass Ernst Thälmann, also der ehemalige Vorsitzende der KPD, der für die DDR natürlich also sagen wir mal eine Ikone war, dass der für sie kein Vorbild sein kann, so wie sie ihn kennenlernen, weil so glatt, so nur gut, ja, so perfekt kann doch gar kein Mensch sein. Und so jemand, ja, der so glatt ist, da wüssten sie nicht, wie sie den zum Vorbild nehmen sollten. Und das an sich gab noch nicht den Eklat. Der Eklat kam erst, als ich weiß nicht, ob RIAS, das war RIAS 2 oder jetzt oder SFB, jedenfalls ein Westsender und eine Westzeitung, glaube ich, griff das dann auf und sagte, huch, ganz neue Töne im DDR-Rundfunk. Und das haben dann die DDR, also die Rundfunkchefs sozusagen, kamen dann schon ziemlich schnell an, diese Informationen. Und dann ging es auch ziemlich schnell zur Sache. Und wenn mein damaliger Hauptgesprächspartner, mit dem ich die Sendung gemacht hatte, also ein Professor, Psychologe, Rainer Werner, wenn der nicht so gut vernetzt gewesen wäre, wenn der nicht so eine prominente Stellung auch gehabt hätte, hätten sie mich wahrscheinlich aus der Partei rausgeschmissen. Also es gab etliche Gespräche und Vorhaltungen und alles Mögliche. Und wenn man auf die Art und Weise aus der SED rausgeflogen ist, dann konnte man aber auch nicht mehr am Rundfunk arbeiten, ist vielleicht als Wörtner oder so, aber jedenfalls bestimmt nicht als Redakteur.
Ja, so ist es, strenge Sitten. Das Buch Menschen als Marionette, das ist ja irgendwo der Ausgangspunkt unseres heutigen Gesprächs auch. Du hast mir das einmal geschickt zu lesen und ich fand das wirklich sehr, sehr spannend. Ganz eine andere Perspektive auf Marx. Ich bin da natürlich ein bisschen außerhalb aus meinen Heimatgewässern. Also das ist natürlich jetzt keine Thematik, mit der ich mich jetzt weiß gerade, wie viel beschäftigt habe. Ich habe jetzt nie das Kapital gelesen oder so. Aber ich fand das wirklich sehr interessant, welche Perspektive du drauf hast und welche Kritik du da vor allem auch anbringst. Es gab und darum wird es ja in dieser Sendung jetzt hauptsächlich gehen, es gab im Vorgespräch hast du mir gesagt, kaum Reaktionen auf dieses Buch. Schade eigentlich.
Ja. Ja, sehr schade. Also du hast gerade gesagt, du hast das Kapital nicht gelesen. Also ich meine, ich habe das Kapital auch erst voriges Jahr gelesen, ja, in Gänze. Und es war fürchterlich. Ja, also das ist, weiß Gott, kein Buch, was man irgendwie gerne lesen kann. Aber das habe ich jetzt eben auch erst erkannt, indem ich mich dadurch gequält habe. Ja. Schade, dass es diese Reaktion nicht gibt, die ich mir auch gewünscht hätte. Ich denke, das liegt vor allem an zwei Faktoren. Ich denke, es gibt vor allem Leute, die sich für Marx, und das sind sicherlich im Laufe der Zeit seit 1990, seit Ende des realen Sozialismus immer mehr, die sich für Marx und Marxismus überhaupt nicht interessieren, die einfach sagen, das Ding ist durch, hat doch sich, also wenn sie überhaupt drüber nachdenken, ja, das ist durch, ist erledigt, hat sich doch erwiesen, ist alles Kokolores oder ist totalitär und ja, so boing, weg, aus, die gucken nicht rauf. Und dann gibt's eben Leute, die interessieren sich für Marx, aber in einer nostalgisch verklärten Weise und können überhaupt nicht ab, wenn der kritisiert wird. Schon gar nicht, wenn er so grundsätzlich kritisiert wird, wie ich es da mache. Ja, für die bin ich dann ein Reaktionär oder ein Revisionär oder alles Mögliche. Ja. Und so, also eigentlich ist mein Angebot, wenn du so willst, leider nur für eine kleine Gruppe von Menschen, glaube ich, gedacht. Also gedacht ist es für mehr, aber für die können wahrscheinlich damit mehr anfangen, nämlich die, die sich einerseits weiterhin oder jetzt erst für Marx, Friedrich Engels natürlich auch, ja, für Marxismus interessieren und trotzdem in der Lage sind, interessiert daran sind, da kritisch drauf zu gucken und zu fragen, nach all diesen Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, ja, 130 Jahre oder so, seitdem, oder nee, warte mal, 1848 nehmen wir mal, da müsste ich jetzt rechnen, also 180 Jahre ungefähr, ne? Jedenfalls in der Zeit, was ist denn davon noch übrig, was vielleicht auch was damals was getaugt hat, was taugt heute noch was und was können wir denn damit noch anfangen, ja? Das scheint mir eigentlich die sinnvollste Art und Weise, mit solchem politisch-kulturellen Welterbe, was meiner Meinung nach dieses Werk von Marx und Engels auch ist, irgendwie umzugehen. Aber das machen, glaube ich, relativ wenige.
Ja. Marxismus, eine Lehre, die den Menschen befreien soll, aber deren Vertreter zumeist gar nicht wissen wollen, was Menschen sind.
Ja.
Das ist ja eigentlich, so kann man ja deine Kritik eigentlich, finde ich, sehr schön zusammenfassen, oder?
Ja.
Also ursprünglich war die Idee von Marx ja eine befreiende, ja, weg mit der Ausbeutung. Aber man hat dann eben den Menschen modelliert als ein völlig mechanistisches Wesen, ja, also den Durchschnittsmenschen jetzt, der gar nicht anders kann. Auf der anderen Seite das Kapital, das agiert, als wäre seine eigene, ja, Intelligenz sozusagen und das quasi alle unterdrückt. Ja, vielleicht steigen wir da einfach mal ein in dieses Ganze. Also eben Stichwort die Lehre, die eigentlich gar nicht wissen will, wie der Mensch tickt, die nichts von der Psychologie eigentlich wissen will, sondern alles nur von der Ökonomie her angeht.
Ja, also da du mir jetzt sozusagen so pointiert diese Position anbietest, kann ich dann auch die Gegenseite natürlich ergänzen. Nach wie vor halte ich das, was Marx und Engels gemacht haben, und wir kommen sicherlich nochmal drauf, dass das überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit dem Marxismus, für einen gewaltigen, revolutionären Fortschritt in der menschlichen Erkenntnisgeschichte, in der Wissenschaftsgeschichte. Ja. Allerdings ein Fortschritt, der gleichzeitig mit ziemlich viel Rückschritt auch erkauft war. Das ist wahrscheinlich aber oft so. Also es ist jetzt nicht so, dass vorher irgendwie alles da war und alles dufte war und die Psychologie ist von allen Leuten anerkannt und verwendet worden, meinetwegen in der Philosophie oder in der Theologie oder so, in Geisteswissenschaften, und dann kamen Marx und Engels und haben alles zusammengestrichen. Nee, es gibt eben tatsächlich bis zur Antike zurück, aber eben auch im 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert Leute, die Marx und Engels bekannt waren, die einzelne wichtige Erkenntnisse zur Psychologie, aber auch zur Pädagogik, zur Bedeutung von Lebensgeschichte aufgeschrieben haben, also Rousseau zum Beispiel, ja, oder Immanuel Kant und solche Leute. Das heißt, es war durchaus etwas da. Es gab noch nicht die wissenschaftliche Psychologie, wie sie dann 100 Jahre später vorhanden war. Ist klar, es gab erst recht nicht die Psychoanalyse, die erst um 1900 so ungefähr das Licht der Welt erblickte, jedenfalls der Öffentlichkeit. Ja. Aber es gab fundierte Aussagen in Form von Wissenschaftlern, von Philosophen, auch von Leuten, die mehr in Richtung, also einzuordnen sind, Belletristik oder Literatur, Kultur, Goethe eingeschlossen, ja, auf die man hätte aufbauen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass aber die Philosophie, die Marx und Engels, auf die gestoßen sind, zu einem großen Teil, und da hatten sie recht mit ihrer Kritik, tatsächlich was sehr Idealistisches hatte. Und zwar idealistisch in dem Sinne, dass sich große Denker zu Hause überspitzt gesagt hingesetzt haben und überlegt haben, Moment mal, wie sind denn die Menschen, wie ist denn die Welt? Also eigentlich nicht gezielt empirisch, sondern vor allem sich hinsetzen und überlegen, Kraft der eigenen Geisteskraft sozusagen, und dann schreibe ich das mal auf. Ja, und insofern war diese Kritik, dass die vormarxische Philosophie zu einem großen Teil, aber nicht durchweg, im Grunde diese Bodenhaftung nicht hatte, das Ökonomische, das Gesellschaftliche, das Politische, in einem großen Maße ausgeklammert hat, die war berechtigt. Und da ist ein großes Verdienst von Marx und Engels, diese Ebene, die auch die Forderung nach Empirie, ja, reinzubringen, Zahlen, Fakten, Statistiken, was ist denn wirklich los? Ja? Nicht, was denkt einer einfach im Stübchen in seinem Elfenbeinturm, sondern wie sieht die Realität aus? Und das ist ein Riesenfortschritt. Nur, dass sie dann gemeint haben, sie hätten den Stein der Weisen gefunden, es war eben dann ein anderer Stein, als die vorher den hatten, ja, und meinten, aus der Ökonomie könnten sie alles ableiten. Und um das zu können, oder um diese Behauptung überhaupt durchzuziehen, waren sie wahrscheinlich unbewusst gezwungen, das Psychologische einfach in die Tonne zu drücken, nach dem Motto, brauchen wir nicht, die Ökonomie regelt das schon, wie die Menschen sind.
Ja, aber das reicht halt nicht, ne? um quasi die Gesellschaft aufzubauen. Also du sagst ja an anderer Stelle, dass also Marx da eigentlich kein Konzept bietet, um eine kommunistische Gesellschaft dann aufzubauen. Also du sagst, man hat sich da mal hingesetzt und ich bin da völlig deiner Meinung. Ist natürlich eine unglaubliche Denkleistung und hat völlig neue Impulse auch gegeben, die ja, glaube ich, im 20. Jahrhundert dann vielleicht eher eigentlich einer der wichtigsten gesellschaftlichen Impulse waren, kann man sagen, ne? Ja. Wenn man es jetzt global sieht. Ne? Also ob man sie jetzt dagegen abgearbeitet hat oder glühender Vertreter dieser, also des Kommunismus jetzt war, man wurde von dieser Ideologie auf jeden Fall irgendwie berührt. Also es hat eigentlich niemanden kalt gelassen. Ne? Natürlich auch die katholische Kirche, die das ja sowieso also als den Erzfeind gesehen hat. Mhm. Gut, das hat wieder aber andere Gründe, glaube ich. Das hat jetzt nicht so viel mit dem Marxismus wahrscheinlich selbst zu tun, sondern wirklich eher mit der Realpolitik dann in der UdSSR. Aber eben der Kommunismus und Sozialismus ist aber trotzdem die einzige ausgearbeitete und verbreitete Alternative zum Kapitalismus, aber leider eben taugt sie nicht wirklich als Gesellschaftskonzept, habe ich mir da auch notiert. Ja?
Ja, man muss aber auch fairerweise sagen, Marx und Engels haben nie behauptet, dass sie ein Konzept für eine zukünftige Gesellschaft hätten. Sie haben gesagt ist, also was heißt sie haben gesagt, sie haben natürlich im Laufe ihres Lebens mehrere Sachen gesagt und sie haben auch nicht beide immer dasselbe gesagt, aber sie haben sich darauf konzentriert, auf eine Analyse des Bestehenden, auch auf den Versuch einer Analyse des Vergangenen, also der Vergangenheit, wie hat sich die Menschheit nach ihrer Meinung entwickelt, und sie haben den Kapitalismus versucht, so wie sie ihn kennengelernt haben, in Mitte des 19. Jahrhunderts zu analysieren und haben sich da eben sehr konzentriert, also vor allem Karl Marx, Engels war viel, viel breiter aufgestellt in seinen Interessen, auf diese ökonomischen Geschichten. Aber sie haben nicht gesagt, so und so sieht dann der Sozialismus aus. Dazu haben sie wirklich nur, also aber zugegeben auch, von selbst zugegeben, nur ein paar sehr, sehr oberflächliche Ideen aufgeschrieben, ja, und haben im Grunde sich auf den sehr vernünftigen Standpunkt gestellt, das müssen dann die sehen, die dann soweit sind und die das dann umsetzen. Ja, nur, also insofern wäre es falsch, sie zu kritisieren, dass ihre oder zu behaupten, ihre Vorstellung von Sozialismus und Kommunismus ist nicht aufgegangen. Dazu waren ihre Vorstellungen gar nicht ausgegoren genug. Aber was man ihnen, glaube ich, schon vorwerfen kann, oder was ich ihnen zumindest glaube, vorwerfen zu können, ist, dass sie gemeint haben, sie könnten den Kapitalismus, also ziemlich tiefgründig insgesamt als Gesellschaft analysieren und könnten daraus ableiten, wie sich der Kapitalismus in den nächsten Jahren, Jahrzehnten entwickeln wird. Und das war in ihrer Vorstellung, seit sie auf die Idee gekommen sind, also sagen wir ab 1845, 46, ja, bis zum jeweiligen Lebensende von Marx und Engels, war immer die Vorstellung, ich überspitze jetzt und ironisiere, nächste Woche kommt die sozialistische Revolution. Und das meinten sie sozusagen aus ihren Kenntnissen der Realität immer wieder ableiten zu können. Mit zunehmendem Alter sind sie da zurückhaltender geworden, aber im Grunde sind sie bei solchen Vorstellungen geblieben. Und die haben sie aus der Ökonomie abgeleitet. Ja. Und haben nicht gesehen, nicht sehen wollen, sage ich jetzt mal, oder nicht einen Zusammenhang damit bringen wollen, wie die Menschen eigentlich sind, über die sie da schreiben. Die, im Wesentlichen also die Proletarier. Und deswegen konnten sie auch keine realistische Prognose ableiten. Ihre Prognosen haben nicht funktioniert, weder über das baldige Ende des Kapitalismus noch über die irre Bewusstseinsveränderung der bald die Macht ergreifenden Proletariermassen.
Das ist ja, was seit Mitte des 19. Jahrhunderts haben sie ja dann permanent im nächsten Jahr, innerhalb der nächsten 5 Jahre, die Revolution vorhergesagt. Die kam halt damals nie. Sie kam dann 1917, aber die Weiterentwicklung war halt auch ganz anders, als sie das jetzt erhofft oder vorhergesagt hätten.
Ja, okay, man muss ja sagen, es gab natürlich ein paar Revolutionen, ne? 1848 in Deutschland, dann auch 1871 die Pariser Kommune, ne? Aber die sind ja alle niedergeschlagen worden. Sie haben also nicht das Ergebnis gebracht, nicht ansatzweise das, was Marx und Engels prophezeit hatten.
Und ich habe da auch notiert, eine bittere Erkenntnis, also es gab, ich zitiere, es gab zu keinem Zeitpunkt eine seriöse sozialwissenschaftliche Grundlage für den Aufbau des DDR-Staates und für den Aufbau von Sozialismus. Ja. Hat man sich da einfach Hals über Kopf in diese Idee gestürzt und sich gesagt, wird schon irgendwie gehen? Und
naja, also wie gesagt, das ist ja ein Satz, den man aus meiner Perspektive nur verstehen kann. Andere, die damals in der DDR Verantwortung hatten, würden das ja gar nicht unterschrieben haben. Ja, das ist ja das in Anführungsstrichen Verrückte. Indem man den Glauben von Marx übernimmt, dass die Ökonomie alles schon irgendwie richten wird, in dem Maße konnte man dann glauben, wenn wir hier die Ökonomie managen, wenn wir erstmal, und das hat ja stattgefunden, die Kapitalisten enteignen, also den Kapitalismus als Produktionssystem zerstören, dann kommt der Rest schon. In dem Sinne brauchtest du auch keine Psychologie. Das war ja alles nur, wie Marx nannte, Überbau. Und der Überbau wälzt sich dann irgendwie auch mit um. Naturgesetzlich, ja, unvermeidlich. Und wer so denkt, der kann Psychologie bestenfalls akzeptieren, ja, vielleicht als Hilfswissenschaft für irgendwas, aber der muss kein Interesse daran haben. Und insofern, es gab natürlich in der DDR, auch in der Sowjetunion Psychologie, wobei Stalin also Mitte der 30er Jahre die Psychologie als bürgerlich dekadent eigentlich abserviert hat und dann erst später wieder dann die Psychologie in der USSR sich dann irgendwie intensivierte.
Psychologie lenke ab vom Klassenkampf.
Ne? Ja, sowieso, ja. Ja, klar.
Also es gab schon Psychologie, aber es wurde eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Und es wurde eher
warte mal. Psychologie, also ich meine, ich habe ja Psychologie studiert an der Humboldt-Uni, ne? Ja. So, also, und das haben ja Hunderte oder Tausende im Laufe der Jahre ja auch gemacht. Also, und es gab an mehreren Standorten in Berlin auch die Möglichkeit, sich zum klinischen Psychologen, Arbeitspsychologen, Sozialpsychologen, pädagogischen Psychologen und so weiter ausbilden zu lassen. Also, Psychologie als Wissenschaft wurde schon gepflegt, aber sie wurde nicht oder nur ansatzweise begriffen als etwas, was notwendigerweise den Marxismus zu bereichern hätte. Weil der Marxismus brauchte ja nicht großartig bereichert werden, denn Marx und Engels hatten doch bereits alles gesagt. Also es gibt ja dieses wunderschöne, man könnte auch sagen, beknackte Zitat von Lenin, was also immer ständig von uns vorhergetragen wurde. Der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist. Naja, da brauchst du nichts mehr daran ändern.
Du hast jetzt vorher Stalin erwähnt, Mondbrötchen fragt da im Chat, frage einen Gast, inwieweit wurde das Ganze durch die Sowjetunion beeinflusst, also diese Sicht auf Psychologie in der DDR auch?
Ja, also erstmal wurde in der Sowjetunion sehr die Sicht auf Marx und Engels und den Marxismus beeinflusst und die schwappte natürlich dann, als 1948 die DDR gegründet wurde, 1848, ja, also als 1949 die DDR gegründet wurde, schwappte dann natürlich diese Sichtweise der Sowjetunion und der sowjetischen Wissenschaft und der sowjetischen Philosophie zu uns rüber und wurde zu einem erheblichen Teil auch richtungsweisend. Ja. Aber in der Sowjetunion passierte das eben schon zu Zeiten in der Weimarer Republik, also nach Lenins Tod übernahm ja zunehmend Stalin die Macht. Und Stalin hatte so seine spezielle Vorstellung davon, wie man Marxismus zu interpretieren hätte, nämlich so, wie es seinen Auffassungen am besten entsprach. Und da passierte zum Beispiel dann ziemlich schnell 1, also man kümmerte sich darum, um das Zusammenstellen einer Marx-Engels-Gesamtausgabe, was natürlich eine sehr gute Idee war, gar keine Frage. Aber die wurde da, wo es ging oder wo man es für notwendig hielt, also Stalin teilweise selber für notwendig hielt, sehr beschnitten verändert. Da gibt es zum Beispiel ein Buch, was Marx und Engels nie geschrieben haben, und das ist aber ganz bekannt und gilt dann als die Gründungsurkunde des Marxismus, nämlich die deutsche Ideologie. Ja, und das ist einfach nur eine Zusammenstellung aus hunderten von Seiten, die Marx und Engels selber nie veröffentlicht haben und die sie insgesamt auch nie wirklich abgerundet haben. Aber daraus wurde dann etwas gemacht, was man dann vorweisen konnte und sagen wollte damit und auch sagte, seht her, das ist noch aus den 1840er Jahren und da steht schon alles drin. Wie genial sind denn diese Burschen gewesen? Ja, so müssen wir bloß noch ausführen, was da steht. Und so ging es dann mit anderen Büchern eben auch weiter. Ja, also es gibt mehrere Bücher von Marx und Engels in der Gesamtausgabe, die Marx und Engels nie geschrieben haben, die allerdings natürlich schon auf ihren Manuskripten beruhen, aber wo man nicht einfach nur sagen kann, die sind bearbeitet worden, die sind teilweise wirklich verstümmelt worden und verdreht worden. So, und diese im Grunde idealisierte oder beschnittene, verdrehte Sicht auf Marx und Engels war dann die vorgegebene von der Sowjetunion, von Stalin, und die beeinflusste selbstverständlich dann die Wissenschaft, die Philosophie, auch die Psychologie, eben dann das ganze gesellschaftliche Leben in der DDR.
Ja. Frage. Deine Mikroposition ist noch so wie im Vorgespräch. Es klingt mich ein bisschen topfig zwischendurch.
Was schlägst du denn vor? Ich habe jetzt mal das Mikrofon ein bisschen weiter runter gemacht. Ist das besser?
Es ist eigentlich besser, ja, finde ich sogar, ja. Ja, bleiben wir mal so. Dude Skywalker schreibt, interessant, warum orientierte sich Marx an der Perspektive der ehemaligen Sowjetunion? Schwer möglich, weil zu Zeiten Marx existierte, die noch lange nicht.
Aha. Also vielleicht habe ich mich so völlig versprochen. Also Marx, in der Tat, die Sowjetunion ist weit nach Marx Tod erst gegründet worden. Die Sowjetunion orientierte sich an Marx. Ja. Oder an dem, was sie von Marx für passend hielt.
Ja, denke ich doch auch, ja. Die objektiven ökonomischen Gesetze sind eben die Basis von allem. Also ein Materialismus oder vielleicht sogar ein Ökonomismus, schwieriges Wort, Ökonomismus, der da betrieben wurde, das handelnde Kapital, ja. Was sind da die Probleme, die sich aus so einer Sicht ergeben?
Also du hast es ja vorhin schon angesprochen, jetzt nochmal kurz berührt. Marx hat im Grunde einen Trick angewendet, um das, was er nicht sehen wollte oder sehen konnte, nämlich das Psychosoziale, das Zwischenmenschliche, das Individuelle, im Grunde verschwinden zu lassen und aber dann doch durch die Hintertür auch zu behandeln. Er hat alles Mögliche in seinen Schriften personifiziert. Also statt, dass er darüber nachgedacht hat, wie Personen wirklich sich einbringen, was die bewirken, also darüber mag er auch nachgedacht haben und am Anfang seiner Philosophenkarriere sicherlich auch mehr, okay, aber dann kam er sehr bald dahin, alles Mögliche zu personifizieren und wie ein Subjekt, wie ein lebendiges Wesen zu behandeln, im Fall des Kapitals wie ein Monster, wie ein Vampir, also die Formulierung ist von ihm, ja, sozusagen alles, was er bei den Kapitalisten selber nicht sehen wollte, schob er dem Fantasiewesen Kapital sozusagen unter, ja, behauptete aber steif und fest, dass es gar kein Fantasiewesen ist, sondern dass es dieses Kapital gibt. Aber wenn du dir, was ich ja wie gesagt voriges Jahr dann gemacht habe, also den ersten Band von Kapital ganz, zweiten, dritten nur auszugsweise, wie gesagt, das ist wirklich schwere Kost, ja, dann siehst du, dass dieses Monster durch dieses ganze Buch stapft, Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Aber du erfährst nie wirklich, was es ist, weil es ist mal Geld, mal ist es Wert, mal ist es Produktionsverhältnis, mal ist es Produktionsbeziehung, mal ist es dieses, mal ist es jenes. Immer, wenn Marx offenbar nicht weiter wusste, und das scheint ziemlich oft der Fall gewesen zu sein, hat er dieses Kapital aus dem Ärmel gezupft und hat gesagt, so, das ist das Kapital. Ja, also okay, was ich jetzt hier mache, ist insofern nicht seriös, weil ich weiß nicht, was im Kopf von Marx losgegangen ist. Ja, das kann sein, dass er das alles ganz genauso wahrgenommen hat und das alles für pure Wahrheit gehalten hat. Das kann ich nicht ausschließen. Wenn ich das heute mit diesem Abstand lese von so langer Zeit, dann kann ich nur sagen, und das habe ich dann auch mir gesagt, wie habe ich denn, also nicht Marx, sondern ich, das so lange glauben können, beziehungsweise nicht ausreichend in Frage gestellt. Was war denn da mit mir los? Ja, dass ich da diese doch eigentlich einen anspringenden Widersprüche so lange nicht ausreichend gesehen habe. Das ist jetzt wieder natürlich eine andere Frage, die hast du noch gar nicht gestellt.
Aber die finde ich sehr interessant. Was war da mit dir los?
Ich habe schon geahnt, dass du darauf jetzt einschätzt. Naja, wie gesagt, im Grunde ist uns ja der Marxismus in der DDR mehr oder weniger von der Schule an irgendwie beigebracht worden als Richtschnur. Und insofern war das ja auch etwas, was uns, wenn man sich darauf einließ, wie ich es getan habe und viele andere auch, Halt gegeben hat. Wir hatten etwas angeblich, was alles erklärt. Ja, so. Und insofern war das Kapital wie eine Art, denke ich, wie eine Art Bibel. Liest kaum einer, aber steht alles drin. Wenn du dir mal die Zeit nehmen würdest und dann alles liest, dann findest du die Antworten auf alles. Ja, so. Und
gab's da auch einen Kapitalcode? So wie die
Bibel. Wahrscheinlich, aber ich kenne den nicht. Ja, so. Und also diese, mir hat der Glaube an diese Weisheit von Marx und Engels einen Halt gegeben. Man musste ja im Grunde nur dem folgen und dann konnte man selber alles verstehen und sich alles erklären. Und man hatte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Und es ist natürlich für jemanden, der, wie ich auch, in der ganz normalen autoritären Erziehung in seinem Selbstbewusstsein geschädigt wurde und der nach Halt suchte, ja, war das natürlich eine Möglichkeit. Im Westen war es dann meinetwegen der Katholizismus oder was weiß ich, oder man kann sich andere Sachen aussuchen, ne? Aber für mich und viele andere war es eben Marx und Engels. Und so, und außerdem daran zu glauben, hat mir ja die Möglichkeit gegeben, mir in der DDR vieles, was ich eigentlich intellektuell hätte durchschauen können, auch schön zu gucken. Ne? Weil irgendwie waren wir auf der Seite des Guten, des Weltfriedens, des Fortschritts. Ja, und wir hatten außerdem eben den Marxismus. Ne? Den wollte ich nicht loslassen. Den wollte ich nur besser machen, mit Hilfe von Wilhelm Reich und Erich Fromm und Sigmund Freud und so. Immerhin, ja, aber loslassen wollte ich ihn nicht.
Ich meine, das handelnde Kapital ist ja auch eine interessante Parallele zu Adam Smith, der von der unsichtbaren Hand des Marktes spricht und der eine personifiziert den Markt, aber eher als was Gutes. Marx das Kapital, sehr unscharf definiert, es ist immer wieder mal was anderes, aber eben als das Böse. Ne? Interessant auch diese Vampirvergleiche, also die wurden auch von den Nazis ganz oft gemacht. Interessant, dass das also so oft kommt, ja? dieses Bild des Vampirs, des Blutsaugers. Ja, mhm. Vielleicht auf der anderen Seite auch nachvollziehbar. Vielleicht sollten wir auch noch.
Also, mit Adam Smith kenne ich mich natürlich nicht ansatzweise so aus wie mit Marx, ja. Aber du hast schon recht. Im Grunde hat Marx so einen bestimmten Glauben an eine übergeordnete Macht oder mehrere alte, bis dahin verbreitete Glaubensvarianten an eine übergeordnete Macht ersetzt durch eine neue Macht. Aber er hat eben behauptet, das wiederum wäre jetzt aber die richtige, die wahre Macht. Ne? Bei Adam Smith war es irgendwie der Markt. In der christlichen Religion ist es dann in welcher Form auch immer Gott. Ja? Und bei Marx waren es eben die angeblich vorhandenen objektiven ökonomischen Gesetze, denen man sich nicht entziehen konnte, die alles regeln. Ja? Und insofern auch wieder was ganz Verlässliches. Ne? Und diese objektiven Gesetze führten eben laut Marx dazu auch, dass der Kapitalismus also bald abnippeln würde und dann durch den ebenso gesetzmäßig entstehenden Sozialismus ersetzt werden würde. Na dufte, wenn man so glaubt, ja, kann man sich eigentlich entspannt zurücklehnen und kann gucken, was kommt. Also das haben Marx und Engels übrigens nicht gemacht. Die haben sich lebenslang heftig politisch engagiert, ja, auch nicht nur in Form von Schreibens von Büchern, sondern auch des sich Beteiligens an politischen Kämpfen, Auseinandersetzungen und so weiter und so fort.
Ja, wir werden vielleicht heute auch ein bisschen auf die Figur von Engels eingehen, der ja sehr interessant ist, weil er war ja ein Kapitalist, kann man sagen, ne? Also er war, also Kapitalist, ja, er war, ja, er war ein Großunternehmer, ein Wirtschaftsmagnat. Er hat auch Marx eigentlich sein Leben lang finanziert, ihm eigentlich interessanterweise ein bürgerliches Leben erlaubt. Das ist ja auch irgendwie ein interessanter Widerspruch, oder? Er wettert gegen das böse Kapital, ja, so dieses, er mystifiziert es ja, es ist ein, du hast schon gesagt, ein beseeltes Ungeheuer, getrieben von Ausbeutung und Herrschsucht. Aber auf der anderen Seite lebt er ja vom Kapital seines Freundes und Wegbegleiters Engels.
Ja, also auf Engels einzugehen lohnt sich in jedem Fall. Ich finde Engels als den wesentlich spannenderen von den beiden. Ja, es wird immer so, Engels selber hat ja gesagt, er war nur die zweite Geige und er hat also Marx aus meiner Sicht total idealisiert, hat sich ihm unterworfen. Ja, ich finde, also Engels konnte ganz anders mit Sprache umgehen. Engels hat, ich weiß nicht, 14 Sprachen oder so, ich weiß nicht, aber er hat irre viele Sprachen gesprochen.
Was,
ja.
14?
Ja, nee, vielleicht waren es plus 7. Okay, nagel mich nicht fest, aber er hat sehr viele Sprachen gesprochen. Ja. Also anders gesagt, Marx hat sich sehr schnell, ich würde ja jetzt sagen, verrannt, man könnte freundlich sagen, fokussiert auf Ökonomie. Der rannte dann ständig in die Bibliotheken in London, als er dahin emigriert war, ja, und war eigentlich ein reiner Stuben- und Büchergelehrter in der Hinsicht. Ja. Und Engels hat in der Zeit den scheiß Job gemacht, den er auch so wirklich beschissen fand, auch beschrieben hat, dass er eben in die Firma seines Vaters mit Widerwillen eingetreten ist. Nicht zuletzt, um Marx zu finanzieren, damit der seine Bücher schreiben konnte. Aber Marx hat ja gar nicht viel Bücher zu Lebzeiten rausgebracht. Auch das Kapital ist ja also in der Form, die man heute kennt, zum großen Teil schon der erste Teil eine Überarbeitung von Engels. Und der zweite und der dritte Teil, also den hat der hat, zu, hat gar nicht ist gar nicht rausgekommen zu Zeiten von Marx. Es war nur mehr oder weniger geordnete Konvolute von Manuskripten, die Engels dann zu Büchern verarbeitet hat. Und Engels hat sich also ganz anderen Themen also zugewandt, hat also das im Grunde den Marxismus oder was er dafür dann hielt, also vom Marxismus hat er erstmal gar nicht geredet, in den historischen Materialismus, hat er dann angewandt auf Fragen, wie kommt denn der Staat zustande, wie kommt denn die Ehe zustande oder die Monogamie, ja, also der ist viel weiter, hat Fragen der Natur aufgeworfen, ja, wie der Menschheitsgeschichte, ja. Also Engels hatte ein viel größeres Themenspektrum, ja. Und trotzdem ist es so, dass man heute eigentlich meistens nur über Marx redet. Und es gibt auch Leute, die behaupten, Engels hat den Marxismus oder die Lehre von Marx verwässert. Ja, also das ist auf diese geistigen Höhen schwinge ich mich nicht hoch, um das wirklich beurteilen zu können. Ich finde nur, Engels kann man verstehen, Marx zum großen Teil nicht. Engels kannst du lesen, Marx zum großen Teil nicht. Ja, und Engels hat eben Themen angegriffen, wo Marx mit seiner Ökonomiefixierung gar nicht hingeguckt hat oder höchstens mal nebenbei. Er hat am Ende seines Lebens dann auch Manuskripte auch nochmal hergestellt über ethnologische, ethnografische Fragen und so, aber er hat dazu nie was veröffentlicht. Ja, also Engels ist wirklich ein spannender Typ. Außerdem scheint er mir der psychisch gesündere gewesen zu sein, nicht so fixiert, nicht so auf Erfolg orientiert wie verrückt, ja, sondern auch so ein Lebemann, ja, der gerne gegessen, gerne getrunken hat, ja, der zeitlang mit zwei Frauen gelebt hat, ja, also ein sympathischer Typ.
Ja, er passt ja auch überhaupt nicht so zum Bild des personalisierten Kapitals, das eben da.
Nee, passt ja gar nicht.
Vertreten genau. Wurde. Anderes Beispiel ist ja Robert Owen. Wäre ja auch in die Richtung. Vielleicht können wir auf den später auch noch eingehen. Ja, also das Ignorieren der Psyche gekoppelt mit einer Überbewertung von Arbeit und Fortschrittsglauben. So könnte man das ja auch irgendwie.
Ja, vielleicht nicht Arbeit, das ist eng von Ökonomie.
Von Ökonomie. Ja, also und die Frage ist da halt auch, ob die Kapitalisten, ja, also Leute wie Engels, nur willenlose Instrumente des Kapitals sind oder ob sie auch Entscheidungsfreiheit haben und somit auch schuldfähig sind, weil Marx schiebt ja alles auf dieses ungeheuer Kapital, ja, aber ist fast schon entschuldigend den Kapitalisten gegenüber. Ist das vielleicht so ein bisschen eine Konzession gegenüber seinem Freund Engels?
Das wird wahrscheinlich auch mit reingespielt haben, aber ich denke, wie gesagt, es war eine, wenn du so willst, eine Notwendigkeit. Also er hat gesagt, er hat behauptet, Marx, dass er die naturgesetzlichen Prozesse kennen und beschreiben würde, die der Menschheitsentwicklung zugrunde liegen. Und er hat betont, dass eben in seiner Vorstellung von der Welt, in seiner Weltanschauung, daher gar kein Platz ist oder kaum Platz ist für persönliche Verantwortung, weil es sind eben ökonomische, objektive, von vornherein gegebene Gesetze, meinte er, nach denen sich jeder richten müsste und gar keine Chance hätte, denen zu entgehen. Und ist natürlich dann logisch, wenn man sich nach Gesetzen zu richten hat, die im Grunde genauso zuschlagen wie die Schwerkraft meinetwegen, ja, dann kannst du nicht dagegen handeln. Und diesen Anspruch hatte er, ja, eherne Gesetze entdeckt zu haben und nicht irgendwelche, sondern die ehernen Gesetze der Menschheitsentwicklung. Und da passte dann eine persönliche Schuld oder eine persönliche ein persönlicher Spielraum auf Seiten der Menschen, auf beiden Seiten, also der Unterdrückten wie der Unterdrücker, passte da nicht mit hinein. Die waren eben für ihn alles nur im Grunde Marionetten dieser ökonomischen Verhältnisse. Aber du hast recht, schon sein Freund Engels hat bewiesen auf verschiedene Weise, dass es so ja gar nicht ist. Also ich meine, ein Kapitalist, der sozusagen Karl Marx versorgt, während Karl Marx dem Kapitalismus sozusagen literarisch die Hose runterzieht, ja, ein Kapitalist, Engels jetzt, der selber so ständig Streitschriften gegen den Kapitalismus liefert, der um seine Mutter nicht zu schädigen und mit unter ganz schlechten Bedingungen rausgegangen ist aus dem Vertrag mit seiner Firma, der seine Firma so bald er konnte mit 49 Jahren wieder an den Nagel gehangen hat, ja, und das Geld über verwendet hat, ums Leben zu genießen und die Familie Marx zu unterstützen, der passt überhaupt nicht in das Bild hinein, was Marx von Kapitalisten entworfen hat. Und ja, Robert Owen ist noch einen Schritt weiter gegangen. Robert Owen ist ein sehr erfolgreicher Kapitalist gewesen, schon Ende des 18. Jahrhunderts, hat er in einer Siedlung von Arbeitern, die mit einem Textilbetrieb gekoppelt war, die also ganz normal erstmal organisiert war, das heißt mit Kinderarbeit ab 5 Jahren, mit Verelendung, mit Dreck, mit Diebstahl, Prostitution, allem möglichen, hat er mit sozialen Reformen eine ganz andere, also eine Musterkolonie im Grunde geschaffen in England. Ja, und die war außerdem auch noch wirtschaftlich erfolgreich. Das heißt, diese Idee von Marx, man sei gezwungen, um der Konkurrenz willen im Grunde zu investieren, um nur um Profit zu machen, weil man sonst von den Konkurrenten gefressen wird, hat Owen schon da total widerlegt. Er hat einen Großteil seines Profits gar nicht sich angeeignet, um weiteren Profit zu machen, sondern um die Lebensumstände seiner Arbeiter zu verbessern. Nachhaltig hat Marx auch anerkannt, hat Engels auch anerkannt. Wo sie haben nicht drüber nachgedacht, dass man das verallgemeinern könnte und sollte, dass da also so ein Handlungsspielraum da ist. Und dann ist Owen, in der Zeit wurde er übrigens auch anerkannt, also er hat Besuch von Fürsten und Königen und Bischöfen und sonst wen gekriegt und als Philanthrop ist er gefeiert worden, also nicht bekämpft worden, aber bekämpft wurde er dann, oder zumindest auf welchen Widerstand stieß er, als er dann auch noch sich richtig zum Kommunismus bekannt hat. Ja, und eine neue Siedlung gegründet hat in den USA und versucht hat, das alles auf einer, könnte man sagen, basisdemokratischen, kommunitären Grundlage zu schaffen. Damit ist er gescheitert. Aber er hat bis zum Ende seines langen Lebens, er ist 87 Jahre alt geworden, hat er nicht aufgehört, erfolgreich sich für verschiedene Projekte einzusetzen. Er ist also nicht verarmt und nicht elend zugrunde gegangen. Das passt alles gar nicht in das Schema von Marx.
Ja, genau, er hat ja auch, wie hieß das mal schnell, diese Stadt, die er da gegründet hat, oder diese Community?
Lamarck,
warte mal. Ah ja, New Harmony in den
New
USA.
Harmony, ja.
Und das war auch die Wurzel.
Ja, gut.
Ja? Ich glaube New Harmony. Und es war auch die Wurzelstätte der Frauenbewegung, also extrem progressiv, ne? Also Gleichberechtigung. Er hat ja auch Schulen gebaut und so weiter. Und dann auch eine Bank zum Tausch von Arbeitsleistung. Das war vielleicht so einer der Punkte, wo er dann wirklich angeeckt ist, ne? Weil da ist er dann wirklich, eigentlich hat er Kapital völlig neu gedacht.
Aber er war unheimlich erfolgreich. Er hat maßgeblich dafür gesorgt, dass die Kinderarbeit reduziert wurde, dass Gesetze erlassen wurden in England zum Schutz von Arbeitern. Ja, er hat dafür maßgeblich gesorgt, dass die einzelnen in sich zerstrittenen englischen Gewerkschaften sich zu einer Organisation zusammengeschlossen haben und so weiter und so fort. Ja, also ein Kapitalist, ein erfolgreicher, wirtschaftlich erfolgreicher Kapitalist, der aus dieser Schublade, die Marx vorgesehen hatte für Kapitalisten, komplett rausgehüpft ist.
Ja. Er hat nicht seinem Schema gehorcht.
Nee, aber Marx kannte den. Also ja, und Engels kannte den, ja. Also Engels war ja im Grunde als Textilunternehmer ein Kollege von Robert Owen. Ne? Die waren ja beide Textilunternehmer.
Ja.
Erstmal.
Vielleicht nochmal kurz zurück zu Marx, der Frage von Garfield 007. Obwohl Marx aus einer reichen Familie stammt und Akademiker war, wurde Marx mehrmals zum Exil gezwungen. In Brüssel und London lebte Marx dann verarmt, wo er sich dem Klassenkampf zugewandt hatte. War Marx ein gesellschaftlicher Absteiger?
Also Marx wurde tatsächlich zum Exil gezwungen und landete dann in London, blieb auch da. Verarmt war er zu keinem Zeitpunkt. Also ihm ging es teilweise materiell schlecht. Aber Engels hat Tausende von Pfund investiert. Ja, aber Marx konnte und wollte nicht mit Geld umgehen. Marx wollte nicht darauf verzichten, ein bürgerliches Leben mit allem, was dazugehört hat, möglichst zu führen. Und deswegen, glaube ich, war es so, dass sie Sachen ins Pfandhaus bringen mussten, dass sie gehungert haben und sowas. Aber Engels ist nie von seiner Seite gewichen, was das für die finanzielle Unterstützung betrifft. Also, ja. Soweit erstmal zu der Frage. Absteiger sowieso nicht. Also, inwiefern ein Absteiger? Also, würde ich jetzt nicht sehen. Er hat seinen Weg ziemlich konsequent gegangen. Er ist Journalist, Publizist geworden. Ja, er hat sich in die Politik reingegangen, Wissenschaftler. Ein Absteiger sehe ich da gar nicht. Mhm. Und er hat wirklich gesagt, also er hat ein zunehmend dann auch besseres, auch finanziell abgesichertes Leben in einer großen Wohnung in London, teilweise mit Bediensteten und so geführt. Also, das ist kein Absteiger.
Hört sich nicht so an, ne?
Nee.
Ja, vielleicht an dieser Stelle jetzt der Hinweis auf die Zoom-Leitung. Sie ist, also noch einmal der Hinweis, sie ist offen. Auf der Startseite findet man die beiden Icons. Einfach auf Koppelfirm.at gehen. Und wenn man auf Zoom-Icon klickt, dann kann man über quasi Zoom in die Session einsteigen. Braucht auch keinen Benutzer oder irgend sowas. Braucht nur ein funktionierendes Headset oder man kann es übers Telefon machen. Und das ist vielleicht für manche die einfachere Lösung. Und wir werden uns heute ja auf 2 Stunden beschränken, Andreas. Ne? Also ich darf ja sagen, du musst ins Bett und du darfst
nicht zu lang. Ja? Ja, im fortgeschrittenen Alter bist du 21 Uhr.
Ja, ist genau. Also 2 Stunden heute Beschränkung. Natürlich ein riesiges Thema, aber ich hoffe, wir können da zumindest einige interessante oder wichtige Dinge dazu sagen. Oder du kannst das tun. Also die Welt gesteuert von bewusstlosen Triebkräften. Na, das ist irgendwie so die Darstellung im Kapital. Und dem gegenüber steht die Psychologie, die sagt, naja, das sind äußerst komplexe Wesen. Jeder hat so seine Antriebe, jeder hat seine Beschädigungen auch, wenn man so will, ja. Und Marx, und Wilhelm Reich, der spricht ja dann auch von diesem Vulgärmarxismus. Was hat er da gemeint?
Na, eigentlich das, was wir jetzt die ganze Zeit schon so immer wieder auch angesprochen haben. Er hat nur diesen Vulgärmarxismus eben wie viele andere nicht bei Marx selber gesehen. Er hat sich, Wilhelm Reich, redest du jetzt von der Zeit, als er das gesagt hat, also jetzt, er hat es öfter erwähnt, aber speziell 1933 in der Massenpsychologie des Faschismus hat Wilhelm Reich.
Da gibt es übrigens auch eine Sendung dazu, wenn man ja. Ich habe sie auch verlinkt, da gab es auch eine Neuauflage des Buches etc.
Genau, 2020. Und da hat also 1933 in der Originalausgabe der Massenpsychologie des Faschismus, hat Wilhelm Reich eben sich dem Vulgärmarxismus gewidmet und hat als Kennzeichen eben genau das, was wir jetzt gerade besprochen haben, benannt, nämlich dieses sich Fixieren auf ökonomische Prozesse und zu glauben, man könnte daraus alles ableiten. Und hat dann gesagt, so, und dann, da ja aber trotzdem die Leute, die er jetzt meinte, das war damals eben eher die stalinistische Führung oder eben die Führung auch der KPD oder anderer kommunistischer Parteien, da die aber immer wieder natürlich in ihrer praktischen Arbeit einfach an die Tatsache stoßen, dass sich nicht wirklich alles ökonomisch erklären lässt, ja. Dass sie doch irgendwie das Thema Psychologie, irgendwie das Bewusstseinsprozesse und so irgendwie mit reinkriegen mussten, haben die dann eben so zu haltlosen Spekulationen, zu Küchenpsychologie, zu plumpen Vermutungen gegriffen. Ja? Also verlasst euch auf mich, die Revolution kommt. Oder der Faschismus ist weiter nichts als eine Hypnose. Ja? Und bis heute wird ja teilweise über Faschismus gesagt, wäre eine Massenpsychose oder so, was aus meiner Sicht wäre ja Quark ist, ja. Es hat mit Psychose überhaupt nichts zu tun. Aber okay. Also, dass da irgendwie Sprüche abgelassen werden über Psychisches, ohne Ahnung zu haben, weil man damit ja nichts zu tun haben will, hängt ja vom Klassenkampf ab, ne? Und das hat Reich kritisiert. Aber er hat etwas gemacht, was ich mir auch angeeignet hatte und was für viele, die eben sich für Marxisten hielten oder auch teilweise halten, typisch ist. Nämlich diese Argumentation, Marx und Engels haben alles richtig gemacht, aber die danach kamen, die haben es verbockt. Also ein bisschen die Nummer auch wie bei Jesus Christus. Jesus war in Ordnung, ne? John Lennon, also sagte es, aber seine Nachfolger sozusagen, die haben es verkackt. Da meine ich, hat Reich zu kurz gegriffen, verständlicherweise, weil er hat ja in einer Zeit gelebt, in der Marxismus ständig, nicht zuletzt von den Nationalsozialisten, intensivst verfolgt, angegriffen wurde. Ja. Und er hat versucht, glaube ich, deswegen also auch keine Kritik an Marx großartig zugelassen. Das ist jedenfalls mein Versuch, eine Erklärung. Ich habe von ihm dazu nicht gelesen, wo das jetzt irgendwie klar aus hervorginge. In späteren Jahren, als Reich dann in den USA gelandet war, 40er, 50er Jahre, als er die Massenpsychologie des Faschismus noch überarbeitet hat, hat er sich dann kritischer gegenüber dem Marxismus geäußert und hat das marxistische Vokabular auch auf seine Weise dann in seinen Büchern ersetzt. Aber der Vulgärmarxismus ist etwas, was er eben schon ziemlich früh erkannt hat. Als eigentlich als etwas, was sich durchzog durch den Marxismus.
Mhm. Zero schreibt, ich finde es lustig, Marx war wohl der, der sich besser verkaufen konnte, ausgerechnet.
Sei dahingestellt. Im Vergleich zu, verstehe ich jetzt gar nicht.
Zu Engels wahrscheinlich, nehme ich an.
Nee, kann man wirklich nicht so sagen, weil verkauft hat. Also Marx hat keine großen Erfolge, zum Beispiel auch das Kapital ist zu seinen Lebzeiten, weiß Gott, kein Bestseller gewesen. Ja. Aber ob man jetzt über Engels sagen kann, der hat sich gut verkauft, irgendwie das trifft's nicht. Mhm. Ja, also Marx war so vernarrt in seine Aufgabe, in seine Arbeit, ja, dass der, glaube ich, um die Fragen des sich Verkaufens sich auch weiter gar keine Gedanken gemacht hat. Aber es ist eben so, dass dann später, ja, gerade aber auch, weil Engels diese aus meiner Sicht völlig überzogene Bescheidenheit an den Tag gelegt hat und gesagt, alles Wichtige kommt von Marx, ich bin nur sein Sekretär, so ungefähr, die zweite Geige, ja, haben sich ganz viele dann auf Marx bezogen. Und es entstand ja dann auch noch zu Lebzeiten von Marx der Begriff Marxismus, den Marx selber für seine Lehre nie verwendet hat. Engels kolportiert, dass Marx geschrieben hat, also auf eine bestimmte Auslegung seiner Lehre bezogen, wenn das Marxismus ist, dann bin ich kein Marxist. Ja, also so, und dann ist es im Grunde nach dem Tod von Marx und dann erst richtig nach dem Tod von Engels im Grunde, der Marxismus ein Stück weit, könnte man sagen, explodiert. Das ist vielleicht zu dramatisch oder zu drastisch. Und alle möglichen Leute haben das gemacht, was eben mit großen Denkern nach deren Ableben meistens passiert, haben sich ein Stück rausgehackt und haben gesagt, das ist der richtige Marx, das ist der richtige Marx, nee, der, gib her. Ja, so. Und dann sind eben lauter Marxismen entstanden, die sich teilweise spinnefeind waren, sodass man sagen muss, in kurzer Zeit, also in wahrscheinlich 10, 20, 30 Jahren, konnte schon also in 1920er Jahren von dem Marxismus überhaupt nicht mehr geredet werden, ja, sondern da gab es also diverse Auslegungen, die alle natürlich für sich beansprucht haben, der jeweils richtige zu sein. Und das ist im Laufe der letzten 100 Jahre einfach natürlich noch viel stärker geworden und nicht weniger.
Siro schreibt weiter, Engelismus wäre auch ein merkwürdiges Wort gewesen.
Ja, leider. Ja.
Aber obwohl schön, Engelismus finde ich schön. Aber aus einer materialistischen Welt sich daraus ein Engelismus ausgerechnet. Dann Mondbrötchen schreibt, was ist der Unterschied zwischen Marxismus und Kommunismus? Ich finde ja eine interessante Frage, ja. Ich meine, das eine ist ja aus dem anderen herausgewachsen, kann man sagen. Also Kommunismus aus dem Marxismus, ne? Oder?
Jein. Also okay. Kommunistische Ideen ist jetzt immer eine Frage, weißt du, also ich kann Marxismus nicht definieren, ich kann auch Kommunismus nicht definieren. Ich habe mir, als ich mich vorher damit befasst habe, dicke Philosophie-Wörterbücher, die ich noch nicht hatte, angeguckt, anzugelegt, ja, und habe eben auch festgestellt, Sozialismus, Kommunismus, es ist im Grunde ganz unklar definiert. Also es gibt Leute, die sagen, und mit guten Argumenten, es geht eigentlich bis zu den Urchristen zurück, geht bis zu Jesus zurück. Ja. Andere vermuten noch früher. Dann gibt es ja auch die Vermutung auch von Engels, dass es eine Art urkommunistischen Zustand der Menschheit überhaupt gegeben hätte, aus dem man sich dann erst herausentwickelt hätte in die unterdrückenden Ausbeutergesellschaften, erstmal Sklavenhalter und so weiter, Feudalismus, Kapitalismus. Ja. Also der Begriff Kommunismus, also Kommune, Gemeinsamkeit, Gemeineigentum, ja, da ist so viel Interpretationsmöglichkeiten drin und es wurde eben auch interpretiert, so Sozialismus, ne, sozial, so, ja, mein Gott, da passt auch alles Mögliche rein, ne, selbst die SPD nennt sich sozialdemokratisch oder hat sich mal für sozialistisch gehalten. Okay, also eigentlich sind kommunistische Ideen weit vor den marxistischen da. Und nochmal, also von Marxismus redete man vielleicht frühestens ab 1870 einige Leute oder sowas, ja. Von Kommunismus war viel früher schon die Rede. Ne? Ja, also insofern muss man schon sagen, aus kommunistischen und sozialistischen Ideen, die vorher schon irgendwie da waren, Begriffe, die auch verwendet wurden, hat sich dann zum Teil die Lehre von Marx und Engels gespeist und für die wurde dann irgendwann der Name Marxismus erfunden. Und der hat dann diese kurz vorher skizzierte Entwicklung genommen.
Ja, auch eine interessante Frage findet da jetzt im Chat. Dark Snake, hallo Mimi, fragt, unglaublich ketzerisch, Jesus war Kommunist? Fragezeichen.
Ich meine, tja, also da ich nicht persönlich gekannt habe, kann ich dir die Frage jetzt leider nicht beantworten. Die Frage ist wieder, was versteht man unter Kommunist? Ne? Wenn man darunter versteht, dass die Bedürfnisse von Menschen befriedigt werden sollen, dass es keine Unterdrückung geben soll, dass Menschen gut miteinander umgehen, solidarisch in gewisser Hinsicht, ja, dann war Jesus sicherlich ein Kommunist, aber was er ganz bestimmt nicht war, war kein Marxist. So viel scheint mir klar zu sein.
Ja. Ja, und eben das Individuum, das existiert bei Marx eben nur insofern oder in dieser Theorie nur insofern, als es eben die Theorien und Vorhersagen von Marx stützt. Aber ansonsten sind die Menschen eigentlich nur Roboter, die halt tun, was ihnen die Gesetze quasi vorschreiben, die Gesetze der Ökonomie.
Ja, so kann man sagen.
Und es hat nicht funktioniert, ne? Oder ich meine, die aus dieser Schau gewonnenen Schlussfolgerungen haben halt teilweise ins Nirvana, ist eigentlich, Nirvana ist ja was Positives, wenn man es genau nimmt, haben eigentlich dann ins Chaos geführt oder in eine völlige Frustration und eine gut, ist jetzt eine Riesenfrage, was dann alles zur Auflösung der Sowjetunion geführt hat und auch aller anderen bisherigen kommunistischen Experimente.
Ja, also wichtig ist mir an dem Punkt zu betonen, Marx und Engels, die Schuld für den Ablauf oder den Verlauf und auch das Versagen und teilweise unter Stalin ja auch Verbrechen bis hin zum Massenmord des sogenannten realen Sozialismus in die Schuhe zu schieben, ist auch völlig daneben. Ja, die haben das gemacht, was sie damals für richtig hielten, was sie konnten, und das war viel. Ja, aber natürlich waren die Leute, die nach ihnen kamen, in der Verantwortung, das sich kritisch anzugucken, es weiterzuentwickeln, das, was nichts taugt, eben rauszuschmeißen und die Sachen, die vielleicht zu Lebzeiten von Marx und Engels noch so zutrafen, aber dann eben 50, 60, 70, 80 Jahre später nicht mehr, dann eben auch, sagen wir mal, ins Museum zu stellen, ja, vielleicht mit Würdigung, aber doch nicht mehr anzuwenden. Also man kann jetzt Marx und Engels weder den Stalinismus anlasten, machen ja viele, ne, am besten, weil es gibt ja viele Leute, die sich wünschen, man möchte es von vornherein diskreditieren. Ja, man möchte von vornherein sagen, also das ist ja schon diese Idee von Marx, ja, die ist ja schon an sich ein Verbrechen, um Gottes Willen, da steckt ja schon alles drin, der hat ja im Grunde Stalin vorgeplant. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Aber sie haben tatsächlich in ihrer Lehre so viel Lücken gelassen, dass es also auch Steilvorlagen waren, um diese Sachen dann teilweise sehr willkürlich, wie eben unter Stalin, auch auszudeuten. Ja? Und man hat viel Platz zum Ausdeuten im Marxismus, eben ein bisschen auch wie in der Bibel.
Ja. Garfield 007 fragt, ist China heute ein Kommunismus 2.0?
Ja, spannende Frage. Ist jetzt wieder die Frage, was ist Kommunismus? Na, also wenn man unter kommunistisch, ich bleibe mal auch bei vielleicht sozialistisch, ja, sozialistisch-kommunistisch, versteht, wenn man rein ökonomisch reingeht, wie es im Grunde Marx ja gemacht hat, dann ist ja der entscheidende Punkt, wie sehen die Produktionsverhältnisse aus, in der Hand von wem sind die wichtigsten Produktionsmittel? Und da darf es ja dann, wenn es kommunistisch und sozialistisch sein soll, darf es ja dann nicht die Antwort sein in der Hand von Kapitalisten. So, nach dieser Vorstellung ist China selbstverständlich überhaupt nicht sozialistisch, nicht kommunistisch. Weil es ja da, also wissen wir ja, Milliardäre und sonst was alles gibt und riesengroße Betriebe und so weiter und so fort. Wenn man aber das macht, was ich denke, was Marx am Anfang seines Philosophierens auch im Sinne hatte, und was für mich die einzige vernünftige Sichtweise ist, dass man nämlich Ökonomie ausschließlich als Mittel zum Zweck sieht und nicht zum Selbstzweck. Und zwar zum Zweck, also ein Mittel zum Zweck dafür, dass es Menschen besser geht, dass sie menschenwürdig leben. Ja, was immer das heißt. Aber dass sie menschenwürdig leben, dann muss man sagen, dann ist China also dort meines Erachtens viel weiter als beispielsweise als Deutschland heute. Ja. So, also, und also insofern, wenn man sagt, sozialistisch, kommunistisch ist, wenn Menschen in ihrem Land, mit ihrem Land im hohen Maße zufrieden sind, mit ihrem Leben, wenn der Hunger Stück für Stück beseitigt wird, wenn die Lebenserwartung steigt, wenn die Rechtssicherheit steigt, wenn die ökologischen Verhältnisse verbessert werden, dann ist China auf einem Weg, den man meines Erachtens auch als kommunistisch-sozialistisch bezeichnen kann. Aber wie gesagt, muss man sich entscheiden. Rein ökonomisch ist es natürlich, also nach den Kriterien von Marx, vom Kapital ist kein sozialistischer, kein kapitalistischer Staat. Entschuldigung, kein kommunistischer Staat.
Ja, okay, also China, Honecker schreibt da, in China gibt es absolut unterirdische Wohnbedingungen für die Untersten der Unteren. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht. Ich bin da völlig bei dir, dass in China sicherlich dass in den letzten 30 Jahren ein unglaublicher Aufschwung und auch für sehr viele Menschen wobei man jetzt fragen muss, was ist menschenwürdig, aber wenn man jetzt damit meint, dass also die materiellen Dinge gesichert sind, zumindest halb oder gesichert sind und sie irgendwo Perspektiven haben, dann muss man davon einen riesen Aufschwung sprechen. Mhm. Aber es ist auch sehr repressiv, ne? Also Xi Jinping ist Gott und was er sagt, ist, das gilt und fertig. Ich glaube, mit Regimekritikern wird da wie üblich sehr unzimperlich umgegangen.
Ja, so wie ich, kennst du die Sachen doch auch nur aus Beiträgen und Büchern, ne? Ja. Also insofern ist es immer, ich kann dir nur sagen.
Ja, ein Freund von mir wohnt in China und erzählt mir schon immer wieder Dinge. Also er ist auch ein Berliner, der also nach China ausgewandert ist. Und ja, also da gibt's natürlich auch Auswüchse, ja. Also ich war einmal in China, ja, da gehst du dann am Flughafen und dann gibt's da jemanden, der steht mit einer riesigen Uniform auf so einem kleinen Podest. Und schaut halt durch die Gegend am Flughafen. Ja. Und du denkst da, was macht der da? Steht einfach nur da. Also es sind schon Dinge, die völlig befremdlich sind für jemanden, der aus dem Westen kommt. Aber umgekehrt natürlich genauso. Also so what.
Ja, ja, und die andere Sache ist ja eben, weil du sagst, umgekehrt. Das Umgekehrte halte ich für verdammt wichtig. Wir müssen auch mal gucken, wie wir hier leben. Ja. Also wie frei wir hier wirklich sind, vor allem seit 2020. Ja. Also das ist ja dann irgendwie die Frage zum
Andreas,
Vergleich.
Du Ketzer, du stellst unsere absolute Freiheit, die wir hier im Westen genießen, unsere Werte in Frage, ernsthaft?
Ich kann ja jetzt schlecht irgendwie hinter das zurücktreten, was ich die ganze Zeit auf meiner Webseite oder in irgendwelchen Gesprächen oder so schon immer gesagt habe. Also ich finde nur, es gibt sicherlich viel an China zu kritisieren, aber wir haben, glaube ich, nicht, wir können nicht die Position haben, derjenigen, bei denen alles dufte ist und wo die Freiheit uneingeschränkt ist und so weiter und so fort. Insofern kann man die Unfreiheiten dort mit den Unfreiheiten hier schon vergleichen. Aber, ja, und sollte man noch tun.
Ja, aber das ist wirklich ein interessanter Punkt, der da angesprochen wird. Ne? Auch in meinem Freundeskreis, es gibt also viele, die sagen, na, wir sind quasi die Guten, ne? Und alle anderen, vor allem natürlich auch Russland, die sind nur schlecht. Ja. Ganz klar, da gibt es ganz viel berechtigte Kritik, also an China und natürlich an Russland. Aber wir sind uneingeschränkt die Guten. Ja. Bei uns gibt es keine Propaganda, ja. Also wo man sich dann wirklich teilweise fragen muss, ernsthaft?
Bei uns gibt es keine Propaganda, bei uns kommen Leute, die andere Meinung haben, kriegen keine Schwierigkeiten, da gibt es keine Hausdurchsuchung, da gibt es keine Enteignung, da gibt es nichts, bei uns ist alles dufte, richtig.
Genau. Gott sei Dank.
Ja, ich wollte es einfach nochmal sagen, damit wir auch beide keinen Ärger kriegen.
ja, zurück zu Marx. Also diese mechanistisch modellierten, ich sage jetzt immer so, also die werden dann wie so die in SimCity, ja, die gehen da ihre Wege, ja, und tun halt genau das in sehr engen Bahnen, was man von ihnen erwartet. Und aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Menschen, so wie sie eben im Kapital geschildert werden, dass die eigentlich gar nicht zur Revolution fähig werden, von der Marx und natürlich auch Engels ständig, sagen wir mal, träumen zu ihren Lebzeiten.
Ja, das stimmt. Also ich, das ist das, was Reich, bei dem Reich im Grunde auch eben als Vulgärmarxismus benannt hat. Also diesen Fehler haben Marx und Engels eben auch gemacht. Das heißt, einerseits haben sie behauptet, es gibt diese Gesetze, gegen die man nichts machen kann, nachdem man sich zu richten hat. Und wenn sie dann aber begründen wollten, wieso in einem Jahr oder so die sozialistische Revolution kommt, dann haben sie plötzlich davon gesprochen, dass diese Zombies, die sie eigentlich sonst beschreiben, ja, die einfach nur sozusagen Bestandteile der Maschinen sind, der Fabrik sind, ja, also die gar keinen eigenen Gedanken irgendwie angeblich irgendwie fassen können, dass die sich empören, zusammenschließen und dann die ganze Sache umkrempeln, ja. Weil an der Stelle brauchten sie es, ne, und da haben sie dann plötzlich sozusagen den Schalter umgedreht und sagt, jetzt geht's ab, ne. Und, naja, es hat ja so auch nicht stattgefunden, ne? Aber das ist eben der Pferdefuß, ja.
Ja, also diese autoritäre Gesellschaft, in der wir eben nun mal leben, in der die Menschen vor allem auch im 19. Jahrhundert natürlich extrem gelebt haben, ja, also patriarchal, autoritär, mit die halt die entsprechenden verstümmelten Menschen hervorbringt, ja, also Reich hat es ja dann noch viel weiter und Fromm natürlich auch, die haben sich natürlich noch viel weiter ausgearbeitet. Ja, also die Kleinfamilie eigentlich als Brutstätte des Faschisten. Ja. Unterdrückter Zorn auf die Obrigkeit, der dann geleitet wird in Richtung einer Minderheit. So, die sind schuld, ja, und das ist jetzt die Lösung und die schmeißen wir jetzt raus, die bringen wir jetzt um, mit denen machen wir was auch immer und dann wird alles gut. Und natürlich der absolute Gehorsam, der durch eine autoritäre Erziehung und so weiter und Charakterbildung dann eben ja, erzwungen wird, hervorgebracht wird. Und das Ganze wurde ignoriert. Das heißt, ja, gut, die Menschen, die ganzen Verletzungen und so weiter, das ignorieren wir jetzt alles. Aber eben so wie du sagst, dann erwarten wir von ihnen aber schon, dass sie wie aus dem Nichts über ihren eigenen Schatten springen und eine Gesellschaft aufbauen, die ja komplett utopisch ist, aus heutiger Sicht.
Mhm. Ja.
Ja. Und da auch wieder eine sehr interessante Erkenntnis von Reich, nämlich der sagt eben, haben wir auch schon in mehreren Sendungen und auch das Ganze, was wir jetzt da kurz angesprochen haben oder was wir da jetzt angesprochen haben, der autoritäre Charakter und so weiter, hast du alles in vergangenen Sendungen schon, finde ich, sehr schön ausgeführt, kann man sich alles anhören, um das Ganze da ein bisschen zu vertiefen, das können wir natürlich jetzt nicht alles wiederholen. Aber Reich hat ja auch einmal gesagt, versucht man die psychische Struktur der Menschen allein zu verändern, widerstrebt die Gesellschaft und versucht man die Gesellschaft zu verändern, also so den Ansatz hat man ja jetzt im sogenannten Marxismus versucht, dann widerstrebt der Mensch. Mhm. Und also man muss beides gemeinsam verändern. Und das heißt aber auch, dass man die Psyche nicht ignorieren kann. Und das heißt, dass man auf den Einzelnen, auf das Individuum eingehen muss.
Ja, also das ja, was du jetzt genannt hast, ist ja eins auch meiner so Lieblingszitate von Reich. Ne? Wichtig ist nur, wenn man es jetzt so isoliert rausnimmt, dann auch zu sagen, der Mensch, der dann Widerstand leistet, ist eben der Erwachsene bereits durch die Sozialisation, durch die Erziehung, durch die Unterdrückung, durch die autoritäre Formung sozusagen ein Stück gestört gewordene Mensch, der leistet Widerstand. Ja, und das ist es ja. Also es reicht nicht, sagt Reich, es reicht nicht, die Produktionsverhältnisse zu verändern, sondern wir müssen auch bei den einzelnen Menschen anfangen. Und da hat er ja dann später solche Konzepte entwickelt wie, oder auch vertreten, teilweise auch als erster, wie in einer natürlichen Geburt, ne, in einer Begleitung schon in der Schwangerschaft, nicht autoritäre Erziehung, was er mit seinem Freund Alexander Neil, demjenigen, der das Summerhill-Projekt aufgebaut hat, die angeblich antiautoritäre Erziehung sozusagen entwickelt hat, hat er das ja näher ausgeführt, ja. Lustvolle Sexualität, raus aus einer rein unterdrückenden Kleinfamilie, mehr Sozialbeziehung und so weiter und so fort. Das muss alles hinzukommen. Reich hat nie abgeschritten, dass diese marxische Erkenntnis, dass die Produktionsverhältnisse umgewälzt werden müssen, dass die Ökonomie eine ganz wichtige Rolle spielt, die hat Reich nie in Frage gestellt. Und die stelle ich auch nicht in Frage. Ja. Er hat aber gesagt, und das hat er 1933 eben nicht zuletzt aus dem unheimlich erfolgreichen Aufkommen des Faschismus verständlicherweise geschlussfolgert, das reicht nicht aus. Ja. Wir müssen ganz anders rangehen, viel grundsätzlicher. Wir müssen das Patriarchat mit all seiner Unterdrückung von Frauen, von Kindern, von Sexualität, von Lust, von ja, mit all seinem Autoritarismus und sowas, das müssen wir abschaffen. Und nicht nur einfach den Privatbesitz an Produktionsmitteln.
Man hat ja überhaupt quasi diese Sicht, ja, diese ökonomische Sicht, wie wir auch schon kurz erwähnt haben, ja, also die führt ja dann eigentlich auch zu unmenschlichen Schlüssen, ja, also dieses überbewerten fast, also der Arbeit, ja, aber ist auch wirklich die Rede von Produktion von Menschen und von Gütern, also das wird ja fast dann gleichgesetzt, ne, also man, ja, also diese, ja, Produktion von Menschen, ja, also
ja, also das ist ja jetzt ein sinngemäßes Zitat von Engels, was du aber von der Sichtweise im Prinzip also bei Marx ja auch finden kannst. Es wird eben alles wird produziert. Ne? Also Engels sagt, es gibt zwei Produktionsweisen, die von Gütern, von Sachen und die von Menschen. Und damit meint er im Grunde all das, wo du und ich also eher davon sprechen würden, von Zeugung, ja, von Schwangerschaft, von Geburt, von Kinder ins Leben begleiten. Ne? Das ist dann alles Produktion. Indem man das alles mit solchen Begriffen verunziert, kann man dann behaupten, wenn ich jetzt eine Lehre habe, wie den Marxismus, die Produktion messerscharf bis ins Letzte angeblich analysiert, na dann habe ich, kann ich das alles gleich mit erfassen bei der Gelegenheit. Ne? Also Marx und Engels haben ja sogar, das finde ich ja auch also eine sehr verschärfte Geschichte, davon gesprochen, dass, warte mal, ich weiß gerne, ob ich es jetzt wörtlich hinkriege, dass sozusagen dass der Geschlechtsverkehr die erste ursprüngliche Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja.
Da wird's wirklich
also ich
rede
mir nicht also vor, aber ja, genau. Ne? Und das, was du vorhin angesprochen hast, so kurz mit diesem Unmenschlichen, wohin das führt, da ist ja ein Beispiel, und das meintest du ja wahrscheinlich auch, die Haltung von Marx gegenüber Kinderarbeit. Also Marx wusste ganz
genau. Ich habe es mir gerade notiert, genau. Also ja, Marx sprach von Kinderarbeit ab 9 Jahren, das sei fortschrittlich. Oder?
Ja, schon, aber also er hat einerseits gesagt, unter den damals gegenwärtigen, also zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts Bedingungen, ist es abscheulich, ist es fürchterlich. Ja. Und er hat in seinen Büchern, in seinen Schriften, auch im Kapital ausführlich darüber berichtet, wie Kinder, wie Menschen überhaupt, aber auch schon Kinder da wirklich, im Grunde kann man sagen, ermordet werden, verwertet werden, ja, und massenhaft dabei kaputt gegangen sind, gestorben sind. Aber er hat daraus nicht geschlussfolgert, dass Kinderarbeit abgeschafft werden müsste, sondern nur, dass die also besser organisiert werden müsste, menschenfreundlicher, ja. Also, und zwar hat er das so begründet, weil eben die Kinderarbeit, also das ist wichtig, damit die Menschen von vornherein sozusagen in die Produktionssphäre reinkommen, weil nur wenn man eben mit der Hand arbeitet, schreibt er dann sozusagen, dann verdient man ja auch das, was man braucht zum Leben. Und nur indem also von vornherein sozusagen produziert wird, entsteht auch so ein Bewusstsein, was dann dazu führt, dass irgendwann mal der Kapitalismus abgeschafft wird. Ja, also er hat gesagt, es wäre also falsch, illusionär und aber auch falsch, wenn man sich für die Abschaffung der Kinderarbeit einsetzen würde. Ja. Und ich kann ja sagen, Mann, also wisst ihr, da ist bei mir wirklich dann aber auch Schluss. Ja. Aber okay, es ist das konsequente Weiterdenken der Vorstellung, dass alles von der Produktion abhängt. Ja. Ja, aber nun muss man auch dazu sagen, auch das ist natürlich entbehrt im Grunde insofern auch einer Grundlage, diese Vorstellung, weil ein Großteil auch der Gesellschaft damals, da gab es gar keine Kinderarbeit. Also das heißt, über die bürgerlichen Kinder konnte er da gar nicht urteilen. Die sind nämlich nie zur Kinderarbeit herangezogen worden und Babys auch nicht, ja. Und Marx hat ja behauptet, und Engels mit ihm dann auch, dass im Grunde von Geburt an sozusagen, also ich hat glaube ich nicht von Geburt an gesagt, aber im Grunde immer die Arbeit den Menschen formt. Ja. Aber nun werden Säuglinge werden nicht zur Arbeit herangezogen, auch nicht im finstersten Kapitalismus. Die werden erstmal von der Mutter, von der Geburt selber, von der Mutter, von Sauberkeitserziehung meinetwegen und anderen Sachen geprägt, von der Familie. Und wenn sie im Waisenhaus aufwachsen, dann eben von den Betreuern dort. Lange bevor irgendwie Ökonomie zuschlagen kann. Ja. Und aber das wollte Marx ja eben nicht sehen. Ne?
Ja, wobei, wenn er sagt, Kinderarbeit ab 9 ist dann im Vergleich zu ab 5 ja tatsächlich fortschrittlich, aber ja.
Nicht. Nee, es war insofern nicht fortschrittlich, weil ja, zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, war bereits das Gesetz erlassen worden, dass Kinderarbeit erst ab 9 Jahren überhaupt sein soll. Und er hat sich mit dem Gesetz an der Stelle identifiziert. Mhm.
Ja, es war halt auch das 19. Jahrhundert, aber absolut keine Entschuldigung dafür. Das ist wirklich, wirklich schräg. Hat mich auch gewundert. Also das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Eines der vielen Dinge eben, das ich in Menschen als Marionetten, Fragezeichen, gelesen habe. Und das hat man noch vergessen zu erwähnen vorhin, dass ja auch als Hörbuch existiert. Das ist alles verlinkt. Also unterm Ankündigungstext, da ist die Seite auf deiner Website verlinkt. Dort kann man sich das PDF gratis herunterladen.
Ja.
Finde ich wirklich sehr schön von dir, dass du das auch wirklich allen zur Verfügung stellst. Und ich würde mir doch wünschen, dass sie das mehr anschauen. Und man kann sie eben sogar in einem wirklich sehr professionell gestalteten Hörbuch sich anhören, natürlich nur als Auszug, also das ist 2 Stunden lang. Ich habe es mir auch das Hörbuch angehört, also man kriegt aber schon, finde ich, einen sehr guten Überblick über das Ganze. Auch ein interessantes Thema, das ich zumindest kurz ansprechen möchte, ist eben diese Rechtfertigung des Ganzen über die Geschichte, über die Menschheitsentwicklung.
Mhm.
Wobei man, also eben die Grundthesen, die Marx da vertritt, ja, also quasi die Arbeit als das, was den Menschen formt, ja, Produktionsmittel in der Hand der Gemeinschaft, der Kommune und nicht in der Hand von wenigen. Und dass diese ganzen Dinge aber auch argumentiert werden aus einer Menschheitsentwicklung heraus, wobei man aber da völlig spekulativ unterwegs ist und der Menschheit in ihrer Entwicklung Dinge unterstellt, die überhaupt nirgends bewiesen oder belegt werden können.
Ja, man muss dazu sagen, dass also die Archäologie oder die Anthropologie natürlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich erst in den Anfängen steckten. Also das heute ein ganz anderes Wissen.
Manche sagen, die steckt auch jetzt noch in den Anfängen dabei.
Ja, okay, dann sind es lange Anfänge, aber sie sind weit weitergekommen natürlich. Also
ja, natürlich.
Ihr könnt es auch anders formulieren. Damals war noch viel, viel, viel weniger bekannt. Ja, und Marx und Engels haben da kräftig reinspekuliert. Nochmal, also da sie ja meinten, sie haben den Schlüssel für alles in der Hand in Form dieser ökonomischen Gesetze, mussten sie jetzt eigentlich nur noch nach Argumenten suchen, die ihnen möglich erscheinen ließen, zu sagen, und damit weiß ich auch sozusagen, was in der Urzeit war. Ja, und da gab es natürlich andere Leute, die in der Zeit auch darüber nachgedacht haben, die eben schon von, also Morgen zum Beispiel, ja, der also über die Urzeit spekuliert haben, über die Lebensverhältnisse dort, über ein urkommunistisches System oder dergleichen. Und das passte natürlich sehr gut rein und dann fühlten sie sich da bestätigt. Aber in Wirklichkeit war es so, dass damals also verschwindend wenig Funde da waren, auf die man sich hätte berufen können, und dass dieser Anspruch von Marx und Engels, die gesamte Menschheitsentwicklung als Geschichte der Klassenkämpfe, von Klassenkämpfen darzustellen und als Ausdruck von ökonomischen Gesetzen überhaupt nicht einlösbar war. Damals also rein vom Wissensstand her. Ja. Inzwischen ist ja der Wissensstand so, dass man sagen muss, geht sowieso nicht, ja, weil wir wissen jetzt inzwischen, dass wir fast nichts wissen. Ja, also ich habe ja in einem anderen Beitrag, den ich geschrieben habe, der mir auch sehr wichtig ist, also den ich benannt habe, wir sind keine geborenen Krieger.
War in den News verlinkt auch, oder findet man sogar noch in den News?
Ja, also der ist mir auch sehr wichtig. Ne? Da geht es also um die Fragen, sind wir von Geburt an kriegstüchtig oder eben, was ich meine, werden wir dazu gemacht, nach Möglichkeit von den Regierungen, den Medien, ja, gerade mal wieder, ja, geht es eben um die Frage, was wissen wir denn überhaupt über die Vergangenheit? Ne? Und wenn du davon ausgehst, dass das jetzt so die Durchschnittszahl, die meistens genannt wird, 6 Millionen Jahre Menschheits Entwicklung, also von der Abspaltung von den damaligen Schimpansen, ja, bis heute, dann muss man sagen, Nachweise für sowas wie Krieg, für eine im größeren Umfang Gewalt gegeneinander, gibt es eben wirklich erst seit 10.000 Jahren. Das mal nebenbei jetzt zum Thema Kriegstüchtigkeit und so. Aber wichtig ist eben für die anderen 5,98 Millionen Jahre, also fast 6 Millionen Jahre, gibt es eigentlich nicht nur Nachweise nicht über Krieg, sondern es gibt eben auch keine Nachweise darüber, wie die Menschen außerhalb der letzten, sagen wir mal, 100.000 Jahre wirklich gelebt haben. Es gibt eine Menge Spekulationen, mehr oder weniger plausibel, aber mehr gibt es da eigentlich nicht mal heute. Und zu Zeiten, als Engels und Marx darüber nachgedacht haben und großkotzig verkündet haben, sie würden da sozusagen schon in der Urzeit dasselbe entdecken, was da schon gewirkt hätte, wie sie es jetzt im Kapitalismus sehen, gab es fast nichts. Ja, das ist schon auch ziemlich spannend.
Ja, das ist extrem spannend, nämlich dass und wirklich der Verweis hier auf diesen Artikel in den News. Also man findet ihn, glaube ich, auch jetzt noch dort. Ich wollte es eigentlich dann auch am Anfang behandeln, aber da kam dann auch die Zeche dazwischen. Wir sind keine geborenen Krieger, ja genau. Also er ist noch in den News drinnen und man wird ihn dann auch in den News zur Sendung finden. Äußerst spannender Artikel, der das eben sehr schön aufzeigt, dass da versucht wird, da werden versucht, aus unserer Geschichte heraus Dinge zu argumentieren, die absolut nicht gegeben sind. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon zum vielleicht letzten Teil, nämlich wie kommen wir denn auf die Welt? Kommen wir gut oder böse auf die Welt?
Vielleicht können wir das auch nochmal einbetten in die Geschichte mit Marx. Mhm. Ja, weil das ist mir auch wichtig. Also es gibt im Grunde, ganz grob gesagt, glaube ich, drei grundlegende Sichtweisen darauf, wie Menschen sind bei der Geburt. Erstens, sie sind von Geburt an böse. Also so zum Beispiel sehr ausgeprägt der späte Sigmund Freud mit seinem Todestrieb, ja, den er da erfunden hat. Und abgemildert der Verhaltensbiologe Konrad Lorenz mit dem angeblichen Aggressionstrieb, den er meinte gesehen zu haben, ja, so und viele andere. Und es ist auch immer noch eine verbreitete Vorstellung, die auch den großen Vorteil hat, man muss gar nicht nach Erklärung suchen, man kann sich eben einbilden, wir sind sowieso schon böse und dann haben wir eine Erklärung dafür, wie unsere Eltern uns behandeln, wie die Lehrer uns behandeln, warum die Regierungen uns in den Krieg führen und so weiter. Wir sind eben alle böse und zwar genetisch veranlagt, schon immer. Ja, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, die ich vertrete, dass der Mensch von Geburt an gut ist im Sinne von prosozial, kreativ, liebenswert, liebevoll. Ja, und dann gibt's diese dritte Variante und das ist dann im Grunde Marx. Der Mensch kommt als unbeschriebenes Blatt auf die Welt, er bringt nichts mit und die Gesellschaft, im Fall von Marx dann insbesondere die Produktionsverhältnisse, schreiben dann sozusagen auf dieses leere Blatt ihren Text. Ja, na, so. Also da ist auch die Verbindung rüber zu Marx. Und jetzt musst du nur noch mal wieder die Verbindung zu dem, was du jetzt besprechen wolltest, finden. Aber mir ist eben auch wichtig, da sind wir in gewisser Weise immer noch jetzt bei dem mit einer Auseinandersetzung mit Marxismus, weil diese Vorstellung, dass eben einfach die Gesellschaft, die Produktionsverhältnisse, alles sozusagen festlegen, wie Menschen sind, halte ich für falsch.
Ich finde es auch interessant, dass Marx die Menschen quasi als Tabula rasa sieht, wenn sie auf die Welt kommen, ja, die dann erst völlig neu beschrieben werden, ja, was ja auch offensichtlich nicht so ist, ne? Also, und ich meine, Menschen haben da einfach schon mal einen Rucksack mit, woher der auch immer kommt, ne? Manche mögen jetzt sagen, ja, das ist aufgrund der früheren Leben oder irgendwelche Erfahrungen, andere, ja, keine Ahnung, ja. Aber Menschen kommen schon mit einem, wie wir in Österreich sagen, Pinkerl auf die Welt, ne?
Na, nicht, dass ich wüsste. Also davon habe ich noch nichts gehört. Oder was heißt, daran glaube ich nicht. Also ich glaube nicht daran, dass wir mit irgendetwas, also mit einem Rucksack. Ein Rucksack ist ja für mich was Negatives. Aber vielleicht meintest du das gar nicht so.
Rucksack ist nicht nur negativ, kann ja auch zu Hause drinnen sein. Ne?
Ach so, ja, klar, und wir. Aber okay, na gut. Also gut, wenn du das so meinst, dann kann ich dem folgen. Also ich denke, wir kommen eben mit angelegten Grundbedürfnissen, so würde es wahrscheinlich Erich Fromm sagen, auf die Welt. Ja, wir haben ein Bedürfnis nach Kontakt, nach Nähe, nach Zärtlichkeit, später auch nach verbalen Austausch, vorher schon nach körperlichem Austausch. Wir suchen die Nähe der Mutter, die Brust der Mutter, aber auch die Augen der Mutter. Ja, und wir sind neugierig, wir wollen was erkennen, wir wollen uns mitteilen, wir wollen wirksam sein. Und ich glaube, das bringen wir alles mit auf die Welt. Um das zu erklären, brauchst du jetzt allerdings keine Reinkarnation. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das für ausgeschlossen habe, dass es Reinkarnationen gibt. Aber das, was ich jetzt meine, halte ich für was Grundsätzliches. Was jeder von uns sozusagen mit auf die Welt bringt, egal wie oft und wie er schon mal reinkarniert war, wenn das war.
Ja, ja, ich würde jetzt ja gar nicht auf das Thema aber naja gut, aber dieses Bild, dass ein Mensch quasi völlig unbeschrieben auf die Welt kommt, das stimmt ja trotzdem nicht wirklich. Es gibt ja unglaubliche Unterschiede zwischen den Menschen. Und die Frage ist halt, wo die herkommen. Also auch schon im Kindesalter zeigen sich ja unglaubliche Unterschiede. Und kommen die jetzt alle aus der familiären Prägung oder aus den Erfahrungen? Oder gibt es da schon Dinge, die einfach schon da waren? Woher auch die immer kommen?
Ich denke, dass ganz viel schon irgendwie da ist. Also was ich vorher beschrieben
habe. Aber woher kommt das, was da ist?
Das weiß ich nicht. Ich bin überzeugt davon, nicht aus dem Gen. Ja, aber wo es herkommt, kann ich dir nicht sagen. Ja, also die Frage, was die Seele ist, was die Psyche ist, ist ja auch völlig ungeklärt. Ne? Mhm. Ich glaube, geklärt ist, jedenfalls für mich ist geklärt, dass Psyche nicht gleich Gehirn ist. Ja, so, aber das Gehirn scheint irgendeine Rolle zu spielen. Wenn ja, welche? Da hast du wahrscheinlich schon etliche Sendungen drüber gemacht. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit so einer guten prosozialen Anlage alle auf die Welt kommen. Und dann gibt's noch Unterschiede in den Persönlichkeitsstrukturen und so weiter und so fort. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, wir sind einfach erstmal in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, gut. So. Und deswegen ist auch ganz wichtig, gute Menschen, die gut bleiben dürften, weil mit ihnen gut umgegangen wird, würden nie im Leben sowas Beknacktes wie den Kapitalismus aufbauen.
Oder Faschismus.
Ja, schon gar nicht.
Oder Stalinismus.
Richtig.
Ja, das heißt, wir kommen eigentlich perfekt auf die Welt und wir dürfen nur nicht zerstört werden.
Wir sollten nicht nur nicht zerstört werden, sondern in unserer Entwicklung mit unserem individuellen und allgemeinen Potenzial unterstützt werden, gefördert werden. Ja, das wäre toll.
Aber ist das dann auch ein bisschen idealisiert? Kommen wir wirklich alle perfekt auf die Welt? Jetzt sind wir wieder bei dem Rucksack.
Naja, wie gesagt, wenn du jetzt auf Inkarnation hinaus willst,
sondern nur auf die Realität, dass wir ja doch, ich meine, es gibt ja Kinder auch, die haben dann plötzlich irgendwelche Phobien oder Dinge, Ängste und keiner weiß, woher die kommen. Ne?
Naja, gut, also muss man erstmal sagen, es gibt ja auch körperliche Fehlentwicklungen, ne, mit denen man auf die Welt kommen kann. Aber wir reden ja jetzt von Psyche, von Geist, von Prosozialität. Und nichts, was da sozusagen in der Schwangerschaft irgendwie unter Umständen vielleicht schieflaufen kann, sorgt ja dafür, dass Menschen böse sind, ja. Es sorgt vielleicht dafür, dass sie dann nicht richtig laufen können oder was weiß ich, andere Probleme haben. Ja, das kann schon leider passieren, aber das hat ja nichts mit Böse zu tun. Ja, das ist mir, also ich rede über dieses Psychische. Und Phobien, dass Kinder mit Phobien auf die Welt kommen, also gut, dann ich würde bestimmt da nicht von Phobien reden und du meinst es vielleicht auch nicht so um mich.
Ja, wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, natürlich. Ja.
Aber ich meine, okay, was wir ja nun auch schon seit Jahrzehnten inzwischen wissen, die ersten 9 Monate unseres Lebens, nämlich im Bauch der Mutter, spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und wenn es uns da dreckig geht, weil die Eltern saufen, rauchen, sich streiten oder Existenzängste haben oder was weiß ich, ja, dann macht das was mit uns, und zwar nichts Gutes. Dann haben wir schon ganz diffuse, ganz tiefe, ganz frühe organische, schlimme Erfahrungen. Ja, Traumatisierung schleppen wir schon mit hoch. Wenn dann vielleicht auch noch eine Kaiserschnittgeburt dazu kommt, wie heute leider immer mehr, oder eine sehr traumatische Geburt in Form von mit Nabelschnur-Umschlingung oder so, ja, Nabelschnur-Umschlingung, ja, dann sind am absoluten Anfang unseres Lebens bereits also auch schlimme Sachen passiert, die natürlich dann psychisch eine Rolle spielen. Ja. Und dafür gibt's aber auch, und da hat schon Reich dran gearbeitet, Möglichkeiten mit Babys Reichs Tochter Eva Reich hat daran ja dann das fortgesetzt, ja, mit Babys zu arbeiten, mit Massage, mit im Grunde eine Art Körpertherapie für Babys, ja, um das auszuheilen. Aber insofern gibt's natürlich da auch schon tatsächlich eine Möglichkeit für Rucksäcke, in denen dann was weniger Schönes drin ist, eben aus den ersten 9 Lebensmonaten, hast du recht.
Und eine ganz zentrale Frage bei dem Ganzen ist natürlich auch, also diese Ideologie, die jetzt Marx und Engels auch letztlich kolportiert haben, ist ja eine materialistische, das heißt, da geht man davon aus, dass Sein bestimmt das Bewusstsein. Die idealistische Perspektive wäre jetzt das Bewusstsein bestimmtes Sein. Das heißt, was ist jetzt fundamental quasi? In der einen, wo das Sein das Bewusstsein bestimmt, ist es ja letztlich die Materie, ist es unser, da ist es wirklich unser Gehirn eigentlich, ne? Das eigentlich das Bewusstsein formt und alles, was uns ausmacht, eigentlich quasi der Körper ist. Und wenn der Körper weg ist, dann ist auch diese Person weg. Da gibt es also nichts mehr, weil da gar nichts sein kann, was es gibt, weil das Transzendente gar nicht existiert, gar nicht existieren kann. Und die extreme andere Sicht ist eben jetzt die aus den Religionen heraus, oder extreme, aber die andere Sicht wäre halt, oder auch jetzt, wenn man jetzt moderne Ansätze wie Simulationstheorie hernimmt, ja, Information ist fundamental, die Seele, das Transzendente ist fundamental und das, was wir erleben, ist nur ein Spiegel, ja, Maya, die Illusion. Wo bist du da in diesen zwei Extremen?
Also ich glaube fest daran, dass du und ich jetzt wirklich miteinander reden. Ich glaube fest daran, dass du existierst und mir jetzt hier zuhörst. Und dass die Kopfhörer, die jetzt gerade an meinen Ohren bammeln, tatsächlich also pure Materie sind. So, also insofern diese extreme Sicht, dass nur Bewusstsein existiert, ne, das was also in der DDR wurde das dann als subjektiver Idealismus bezeichnet. Also alles, was ich wahrnehme, existiert gar nicht. Es ist meine bloße Vorstellung. Das heißt, du bist nicht da, das Haus hier, in dem ich sitze, ist nicht da. Die lehne ich einfach erstmal ab. Aber ich kann natürlich nicht beweisen, dass es nicht stimmt, ne? Okay. Ich glaube an erstens an Wechselwirkung und zweitens bin ich mir sicher, dass wir ganz irre viel überhaupt noch nicht wissen oder nicht wissen und vielleicht nie wissen werden, keine Ahnung, ja. Was ich schon für sehr plausibel halte, ist, dass Seele und Körper nicht untrennbar miteinander verbunden sind. Aber da renne ich bei dir offene Türen ein, muss ich jetzt auch nicht weiter erzählen. Die ganzen Nahtoderlebnisse und die immer ja doch systematisch erfasst worden sind, immer mehr, ja. Und viele andere Sachen. Also da denke ich, da ist schon was. Ob das bedeutet, dass es ein Leben nach dem Tode gibt, ja, das kann ich nicht sagen, werde ich dann bei Gelegenheit mal irgendwie erleben, oder eben nicht. Das weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt sozusagen auf dieser philosophischen Ebene bleibst, dann denke ich, das, was man gemeinhin als Sein bestimmt betrachtet, ist in ständiger Wechselwirkung mit dem Bewusstsein. Aber schon Bewusstsein ist ja viel zu eng. Also da mache ich jetzt Marx jetzt nicht so einen großen Vorwurf, weil er kannte zwar auch das Wort Unbewusstes schon, hat es auch verwendet, aber dass er sich da jetzt nicht aufgeschmissen hat, ist okay. Aber heute wäre es nach gegenwärtigem Erkenntnisstand doch albern, da nur von Bewusstsein zu reden. Es gibt doch das Unbewusste. Ja, also insofern müsste man sowieso sagen, da gibt es eine Wechselwirkung zwischen Sein auf der einen Seite und andererseits, also materiellem Sein und Bewusstseins- und unbewussten Prozessen. Also meinetwegen eine Wechselwirkung zwischen materiellem Sein und Psyche. Daran glaube ich schon.
Mhm. Wobei jetzt mit Bewusstsein, glaube ich, auf eine gewisse Art auch das Unbewusste gemeint ist. Also halt ganz einfach.
Bei Marx nicht.
Der hat
so differenziert nicht, also war auch nicht sein Thema,
naja.
Nicht so differenziert erfasst, ja.
Aber ich meine jetzt in meiner Sicht jetzt ist es eigentlich ein ganzes, wie problematisch war das aus deiner Sicht, dass diese idealistische Weltsicht, ich nenne es jetzt einmal so völlig eigentlich ausgeklammert wurde? Weil eigentlich hat er da ja, wenn man jetzt, also meiner Meinung nach hat er den wesentlichen Teil der Wirklichkeit da einfach völlig ignoriert. Aber wie siehst du das? War das, also wir haben ja heute darüber gesprochen, dass er eben überhaupt die Psyche völlig ausgelassen hat und das alles sehr vereinfacht gesehen hat, ja. Und das Kapital hat dann gehandelt und so weiter, aber nicht die Menschen, die dahinter stehen. Aber im sogenannten Marxismus, der natürlich viele verschiedene Ausprägungen hat, und im Kommunismus war natürlich auch das materialistische Weltbild vorherrschend. Auch Reich zum Beispiel, ne, hat irgendwelche transzendente Gedanken. Das hat er, ich glaube, sogar als die Pest der Seele einmal bezeichnet. Das hat mich damals einmal sehr gewundert, wie ich mich damit immer auseinandergesetzt habe, sehr intensiv. Und ich habe da lang gebraucht, bis ich das irgendwie verstanden habe. Weil auf der anderen Seite spricht er dann wieder vom Orgon, das meiner Meinung nach schon wieder transzendente Aspekte
zumindest. Ja, aber das hat er ja nun ganz bewusst als rein naturwissenschaftlich irgendwie ansehen wollen. Ne? Messen, wollen. Und so weiter.
Wollen. Ja, aber was für eine Rolle spielt das deiner Meinung nach? Dieses völlige ich nenne es jetzt Beharren auf einer materialistischen Weltsicht.
Du meinst, welche Rolle das bei Marx gespielt hat?
Oder, ja, oder überhaupt bei dem, beim heutigen Thema, ja. Also Menschen als Marionetten zu betrachten, hängt ja auch irgendwo damit zusammen, den transzendenten Teil der Menschen irgendwie völlig wegzulassen und zu sagen, naja, die sind, wenn man da zieht, dann machen die so, ja. Da gibt es sonst nichts. Ja. Es gibt nur die Schnur, die, weißt du, was ich meine? Ja, also die, ja. Es gibt nur die Materie.
Also, aber weißt du, der Transzendenz-Experte von uns beiden bist du.
Ja,
nee, aber ja, nee, das meine ich ganz unironisch. Ich kann wirklich nur.
Experte, nur was, aber sowas von nicht, ja.
Vom, im Vergleich zu mir jedenfalls. Okay, ja. Das müsstest du jetzt wenigstens mal einstecken.
Okay. So.
Aber ich kann eigentlich nur was wirklich Fundiertes mehr sagen zum Thema Psyche. Ja, und da kann ich nur sagen, wir werden niemals schaffen, eine gute, menschenwürdige, gesunde Gesellschaft aufzubauen, Kriege zu vermeiden, zueinander zu kommen, ein meistens erfülltes Leben zu haben, wenn wir diesen Aspekt des Psychischen, des Psychosozialen nicht endlich konsequent erforschen und das, was wir dann erforschen, auch einbeziehen, und zwar in politische Entscheidungen und als Grundlage nehmen für Gesellschaftskonzepte. Wir haben kein vernünftiges Gesellschaftskonzept. Das Vernünftigste, was wir haben, ist im Grunde das, was sich auch von Marx und Engels ergibt. Und da haben wir heute nochmal betont, das ist ja eigentlich auch keins. Es ist nur eine Analyse der Ökonomie des Kapitalismus, ja, die in ihrer Bedeutsamkeit absolut überdehnt wurde. Ja, so, das heißt, indem ich versucht habe, Marx und Engels da zu kritisieren, habe ich leider ja auch feststellen müssen, selbst diese eine Utopie, über die wir verfügen, die so wissenschaftlich daherkommt, ja, steht auf tönernen Füßen. Wir haben nichts. Wir müssen neu anfangen nachzudenken. Und da denke ich, oder viele haben schon nachgedacht und so, dann müssen wir eben zusammenfügen, was da ist. Ja, aber wenn wir immer in die Richtung Marxismus starren, oder wer das jedenfalls dauerhaft macht, wird irgendwann vielleicht hoffentlich im besten Fall feststellen, von da kommt in der Hinsicht nichts. Ja? Also wir ohne Psyche und vielleicht auch ohne Transzendenz, aber dazu sage ich jetzt wirklich weiter nichts, weil ich da einfach zu unbeleckt bin, ja, werden wir nicht zu einer vernünftigen Gesellschaftskonzeption kommen und nicht dazu, die gegenwärtigen Probleme zu lösen.
Mhm. Garfield schreibt auch, der damalige Zeitgeist war, die Natur als ein großes Uhrwerk zu betrachten, so hat man damals auch die Menschen betrachtet. Ja, ich glaube,
ja.
Das stimmt.
Ja, das war alles sehr mechanistisch, das stimmt.
Der wissenschaftliche Materialismus, der so Mitte des 19. Jahrhunderts dann wirklich seinen Siegeszug angetreten hat, hat ja dann, gut, das war ja auch, man nennt das ja, glaube ich, den Descartes'schen Verzicht auch, wo man sagt, na, konzentrieren wir uns jetzt mal auf das Objektive, lassen wir das Subjektive jetzt mal weg quasi. Ja gut, ist ein Riesenthema und das ist natürlich nicht dein Thema. Das heißt, ich höre jetzt auf, dich dann mit diesen Fragen zu quälen. Da. Ja, wir kommen ans Ende. Falls jetzt jemand, ich werde noch ein bisschen im Chat schauen, ob ich da noch ein paar Sachen sehe, die jetzt da reinpassen oder die jetzt, treuer Zuhörer schreibt da sehr viel über, ja zum Beispiel, also nicht irgendeine Philosophie oder ein Konzept ist, Moment, deshalb der Schlüssel zur Erkenntnis liegt im Lesen, der Advaita-Lehre, alles andere ist wie heute nur das, zwar interessante, aber doch leider nur sehr oberflächliche Reden und Konzepte. Okay, da kann ich jetzt irgendwie nicht so ganz einsteigen bei ihm. Aber wenn jemand noch jetzt direkt eine Frage stellen möchte, dann einfach vielleicht über Zoom einsteigen. Um das Ganze jetzt so ein bisschen abzurunden auch, was war denn jetzt eigentlich das, unter Anführungszeichen, Endziel von Marx und Engels? Hatten die da eines? Oder wollten die einfach nur mal aufzeigen?
Na, also ich glaube, das ist schon, also nachweislich, das glaube ich nicht nur, das kann man auch nachlesen, ihnen ging es darum, die Menschen rauszuholen aus der Misere, in der sie seit langem steckten. Und im Kapitalismus auf eine neue Art und Weise widersteckten. Also ihnen ging es um eine bessere Gesellschaft, um eine menschenwürdige Gesellschaft. Also das ist wirklich klar.
Menschenwürdige Gesellschaft. Und das ist aber eben auch die große Frage, ne? Also was macht einen glücklichen Menschen aus? Was ist menschenwürdig? da gibt's ja auch verschiedene, völlig verschiedene Sichtweisen drauf, ne? Also ein religiöser Mensch würde da was völlig anderes sagen als jemand, der jetzt, ja, Marxist ist oder sich selbst bezeichnet als Marxist, welche Strömung auch immer er da jetzt angehört.
Ja, okay, aber insofern sind sicherlich die Zielstellungen von Marx und Engels in der Hinsicht teilweise eher negativ formuliert. Also der Mensch soll nicht mehr verächtlich leben, er soll nicht mehr isoliert sein, er soll nicht mehr unterdrückt sein, er soll nicht mehr ausgebeutet sein, ja, sowas alles, ja. Aber trotzdem ist, also auch wenn Sie das dann vielleicht, das Positive tatsächlich nicht ausreichend formuliert haben, ist aber klar, wogegen Sie sich gewandt haben. Und das war natürlich, das ist aller Ehren wert, denke ich. Und das, da sind wir ja nur bis heute, wir sind ja nur alle wieder mehr oder weniger zurückgekehrt in Kapitalismus, bis eben auch vielleicht China. Insofern, also diese Zielstellung ist ja aktuell.
Ja, und Nordkorea, ne?
Ja, zum Beispiel.
Eher ein Negativbeispiel. Oder ein totales Negativbeispiel, finde ich. Ja, also das war ihr Ziel, ja, dass sie die Basis legen aus ihrer Sicht, um ja zu einer menschenwürdigen Gesellschaft zu kommen. Die Frage ist halt jetzt, wie findet man zum ja, realen, umfassenden Menschenbild und dann zu einer neuen Sozialordnung. Wie kommen wir da denn jetzt hin, ne? Wenn man die Welt von heute anschaut, ich meine, da gibt es jetzt so viel, was wir eigentlich noch ansprechen wollten, aber das geht sich halt in 2 Stunden als unmöglich aus. Auch die Frage links, rechts, ne, eigentlich eine völlig eine nicht sehr aussagekräftige, fast willkürliche Unterteilung der Gesellschaft, ja, die natürlich nur zu wieder neuen Konflikten führt. Also, wie findet man zu diesem umfassenden Menschenbild und wie kann man eben daraus eigentlich eine neue Sozialordnung, eine neue Welt dann schaffen? Was sind da deiner Meinung nach die wichtigsten Ansätze, die man da verfolgen muss? Jetzt auch gerade in der westlichen Wertegemeinschaft.
Ja. Ich glaube, ich kann das nur so eigentlich ziemlich nur individuell für mich beantworten. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, wie du ja weißt und merkst und ich heute wieder auch immer wieder gesagt habe, die Psyche in alle Überlegungen mit einzubeziehen. Ich halte es aber auch für wichtig, unbedingt die Grenzen zwischen Wissenschaften zu überwinden. Also mich fasziniert immer wieder, wenn ich auch in anderen Wissensgebieten auf Sachen stoße, von denen ich noch nie gehört habe. Also jetzt die letzten Monate habe ich eben ziemlich viel gelesen über Archäologie und Paläoanthropologie und solche Sachen. Ja, also wenn das Wissen, was schon längst da ist, also auch wenn es natürlich begrenzt ist, endlich mal zusammenzuschmeißen, um nach was gemeinsam zu gucken, ja, statt immer nur bis zu sehen, wie kann ich promovieren oder wie kann ich mein nächstes Buch raushauen oder so, ja. Also sich zusammenzusetzen, Experten, Wissenschaftler, das müssen jetzt auch nicht, du sagst westlich, okay, in anderen Kulturen sind es dann nicht unbedingt Wissenschaftler, sind es dann vielleicht Schamanen oder Medizinmänner oder, weiß ich nicht, weise alte Frauen oder so. Also Sachen da zusammenzubringen, das wäre schon ein Traum.
Ja. Yeah. Okidanoch tatsächlich, ja. Was motiviert Familie Meyer? Was motiviert Familie Gonzales? Was motiviert Familie Chao? Was motiviert eine Roma-Familie? Gleichmacherei führt schnell zur Diktatur, in my opinion. Ja.
Also da rede ich mich jetzt mal raus, im Anbetracht der Zeit, dass wir, dass das eine Tatsache, dass wir jetzt keine Zeit mehr haben, halte ich es nicht für sehr sinnvoll, jetzt auf so eine Weise jetzt eine völlig neue Ebene nochmal
zu betreten. Ja, ich gebe nur ein paar Eindrücke aus dem Chat wieder. Honecker schreibt, wir werden uns erst einmal darum streiten müssen, was menschenwürdig ist. Das dürfte ein langer und harter Diskurs werden. Ja, durchaus. Ja, das heißt, auch ein wichtiger, ja, einer der wichtigsten Denker, der ist dann natürlich auch Wilhelm Reich, ne, der da im Wege aufzeigt, wie wir aus dem, in dem wir uns da halt gerade drin befinden, ausbrechen können, quasi diese Dinge heilen können, und dann ist ja eigentlich die Idee, dass die Gesellschaft sich automatisch zum Besseren wendet, ne? Wenn diese Verletzungen erst gar nicht entstehen.
Ja, automatisch würde ich eben wirklich nicht sagen, sonst das sind wir wieder fast bei Marx. Weißt du, Automatismen gibt es glaube ich, nicht. Ne?
Ja.
Aber klar, das, wenn wir das machen, wenn wir uns dem zuwenden, konsequent, wäre es ein großer Fortschritt. So wie das sicher richtig.
Ja. Ja.
Du merkst, ich suche nach Schlussworten.
Ja. Gibt es da jetzt ein gutes Schlusswort unter dem heute Gesagten? Ich suche auch danach. Also es ist natürlich ein Riesenthema. Wie gesagt, ich habe da Unmengen von Notizen. Wir können da unmöglich auf alles eingehen.
Dann lass uns doch als Schlusswort nehmen, wir sollten bei Gelegenheit wieder eine Sendung machen.
Ja, wenn es neue Erkenntnisse gibt oder
ständig.
Wir leben ja, sagen wir mal, in sehr spannenden Zeiten. Und gut. Wir werden jetzt dann alle wieder kriegstüchtig und so weiter. Aber das ist jetzt auch das nächste Riesenfass, das ich jetzt überhaupt nicht aufmachen möchte. Das aber alles natürlich zusammenhängt, ne?
Mhm.
In diesen ganzen Dingen. Aber vielleicht wirklich als Schlusswort, was sind so deine nächsten Pläne?
Das kann ich dir jetzt so gar nicht beantworten, du. Das kann ich so nicht sagen, nee.
Lass mal es auf uns zukommen. Ich bin gespannt. Und ja, vielleicht, Hans schreibt kriegstüchtiger Tarek, ne? Ganz und gar nicht. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt bei dir. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder mal zusammensetzen.
Klar, du kriegst das mit Sicherheit mit, was da als nächstes kommt.
Genau, und ich verlinke dann ja die Dinge auch immer wieder im Chat. Andreas,
vielen Dank.
Vielen Dank für das spannende Gespräch und noch einen schönen Abend. Du bist ja nicht mehr in Berlin, oder? Du wohnst ja schon.
Nee, ich bin weit weg von Berlin, also so weit vielleicht nicht, aber 180 Kilometer, ja, in Richtung Ostseeküste sozusagen emigriert.
Mhm. Sehr schön. Dann schönen Abend in Richtung Ostseeküste.
Ja, okay, danke. Okay. Dir auch.
Gut, tschüss.
Tschüss.
Crop FM. Genau jetzt.
Und das nächste Mal ist mein Gast Robert Guffey. Ich freue mich sehr. Und wir sprechen über sein aktuelles Buch Cryptopolis. Es ist wohl wirklich mit ziemlichen Abstand sogar die schrägste Sammlung an Geschichten und Anekdoten, die ich jemals gelesen habe. Verstörend fast. Und dann natürlich Masons from Outer Space. Da gab es auch einen sehr interessanten Artikel von ihm. Freimaurer aus dem Weltraum. Ja, und vieles, vieles mehr mit dem Hochgrad-Freimaurer. Robert Guffey, außerdem noch Literaturprof aus der West Coast, Long Island. Nein, Long Beach. Blödsinn. Long Beach. Dort kommt er her. Ja, Robert Guffey, Freimaurer aus dem Weltraum. Was will man mehr? Guter Mann. Und am Freitag, dem 13. Juni 2025, ist er dann ein weiteres Mal live zu Gast auf Crop FM. Freue mich sehr. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns wieder am Freitag, dem 13. Juni. Bis dahin, macht es gut.